Ja, schönen Sonntag, ganz herzlich willkommen zum Check 24 Doppelpass. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Sechster Spieltag und ewig grüßt das Murmeltier, beziehungsweise der FC Bayern München. Ein Arbeitssieg gestern in Köln, so kann man es, glaube ich, nennen, ohne Robert Lewandowski. Jetzt haben sie von 32 Pflichtspielen 31 gewonnen und sind natürlich wieder Tabellenführer. Auch Borussia Dortmund hält sich schadlos. Sehr effektiv. 2:0 Sieg beim Aufsteiger bei Arminia Bielefeld. Der überragende Mann Mats Hummels, kleiner Wermutstropfen, sein Muskel hat zugemacht. Es könnte eng werden für die Champions League in der Woche und für den Samstag im Spitzenspiel gegen die Bayern. Und den zweiten Dämpfer hat es gegeben für RB Leipzig. Unter der Woche die Klatsche ja bei Manchester United in der Champions League mit 0:5. Gestern im Abendspiel eine 0:1 Niederlage bei Borussia Mönchengladbach. Wir sprechen gleich live mit dem Sportdirektor, mit Markus Krösche, woran es noch hapert. Und natürlich auch über die neuen Anti-Corona-Maßnahmen und wie sich das auf den Fußball auswirkt. Er kennt sich bestens damit aus, ist Aufsichtsratsvorsitzender der DFL und erster Vizepräsident vom DFB. Hier ist Peter Peters. Hi von Adel und Band. Morgen, Jungs.
Thomas.
Peter, guten Morgen.
Moin, Thomas.
Das ist Premiere für dich, ne?
Ja, das erste Mal hier. Ja, aber schön, dass wir uns wiedersehen.
Wie geht's dir? Wichtigste Frage momentan.
Ja, es ist, mir geht's eigentlich persönlich gut. Aber es sind natürlich bewegte Zeiten und wir haben alle eine hohe Verantwortung, in dieser nicht so einfachen Zeit den Weg nach vorne zu weisen. Und dazu sind wir bereit und das ist unsere Aufgabe.
Jetzt wieder Geisterspiele. Wie ist deine Gefühlslage zu diesem Thema?
Wir haben alle keinen Spaß dran. Aber natürlich ist die Bundesliga und auch die zweite Bundesliga froh, dass wir überhaupt spielen können. Da hatten wir schon eine andere Situation und der große Wunsch, dass irgendwann wenigstens ein paar Zuschauer in den Stadien sind, die werden wir sicherlich heute Abend dann, heute Nachmittag auch erörtern.
Wir machen das gleich mit unserer Runde. Auch für ihn ist es Premiere. Er ist der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen, Ralf Brinkhaus. Hallo. Er kennt sich bestens aus beim FC Bayern. Welt und Welt am Sonntag. Dafür ist er tätig. Julian Wolf. Hallo.
Moment.
Der Chefredakteur von Kicker ist auch da. Jörg Jakob. Guten Morgen, Jörg. Und Cheffe, wie es so schön heißt. Ja, es sind eigentlich zwei heute hier. Der Vorstandsvorsitzende der Sport 1 Media AG, Olaf Schröder. Olaf.
Guten Morgen.
Und logischerweise bietet es sich an, ne? Von Cheffe komme ich zu Effe. Stefan Effenberg, unser Sport 1 Experte. Stefan, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und wie immer an dieser Stelle, unsere Erfrischung, Sie kennen das. Das Ganze natürlich alkoholfrei. Und da ist meine Chefin heute wieder. Ruth, hallo, guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen. Ja, der neue Lockdown, er trifft uns alle. Das öffentliche Leben wird wieder eingeschränkt. Auch hier müssen wir auf Zuschauer verzichten. Unsere Pappaufsteller kommen wieder zum Einsatz. Und die Bundesliga ist natürlich auch betroffen. Zwar wird der Spielbetrieb fortgesetzt, aber eben nur mit Geisterspielen. Dabei gibt es doch diese ausgeklügelten Hygienekonzepte. Für die einen ist es Aktionismus, für die anderen alternativlos. Was sagen Sie, liebe Zuschauer? Unsere Frage der Woche lautet, einen Monat Geisterspiele. Halten Sie die neuen Corona-Maßnahmen für sinnvoll? Sie kennen unsere Nummer 01379011011. Auch auf Twitter können Sie wieder mit dabei sein. Hashtag Dopa und gerne mit abstimmen online auf sport1.de. Und dann sind wir sehr gespannt auf Ihre Meinungen. Thomas, Dankeschön.
Jo, prima Ruth. Dann starten wir mit dem Abendspiel. Immer wenn eine Mannschaft, die nicht FC Bayern München heißt, an der Tabellenspitze steht, dann hoffen natürlich alle, dass die Liga endlich mal spannender wird. Leider wird diese Hoffnung immer wieder enttäuscht. Auch dieses Mal. RB Leipzig, der Tabellenführer von gestern, ist jetzt nur noch der Ex-Tabellenführer.
Das Duell der Rasenschach-Großmeister hat dieses Mal der Ältere gewonnen. Lange Zeit nehmen sich die Teams gegenseitig aus dem Spiel. Ein Remis liegt in der Luft, doch Leipzig fängt sich mit einer schlechten Defensivstellung doch noch das Matt ein. Leipzig erlebt eine Woche des Grauens. Erst die 0:5-Klatsche in der Champions League, dann der Verlust der Tabellenführung. Und einmal mehr wird deutlich, gegen Top-Teams spielt Leipzig zu selten top. Und auch der hochgelobte Sturm hat jetzt zweimal in Folge zu Null gespielt. Dabei hat man doch den Abgang von Werner und Schick so gut verdaut und angeblich perfekt kompensiert. Zu früh gefreut, 13 Punkte nach 6 Spielen sind zwar immer noch ein guter Saisonstart für RB, aber das Duell der Rasenschach-Großmeister hat eines deutlich gezeigt. Für ein echtes Spitzenteam fehlt Leipzig vielleicht doch ein echter Spitzenstürmer.
Stefan, zumindest im Vergleich zu Borussia Dortmund und zu Bayern München. Ich denke natürlich an Lewandowski und Haaland.
Ja, aber
fehlt Leipzig so ein Typ?
Ich würde lieber gerne auf Gladbach gehen, weil das Spiel hat mich wirklich beeindruckt. Nach Inter Mailand, Real Madrid, muss ich sagen, haben sie das richtig gut gemacht gestern. Das war so nicht zu erwarten. Sie haben den Kontakt hergestellt in der Tabelle wieder zur Spitzengruppe. Zu Leipzig, ich meine, wir haben den Krösche hier, der kann das gleich beantworten. Grundsätzlich würde ich schon sagen, ein Abgang wie Timo Werner tut natürlich weh und das kannst du auch nicht zu 100% kompensieren.
Mhm. Jörg, wie siehst du das mit dem richtigen Stürmer, dem Spitzenstürmer?
Eine
Torgarantie sozusagen.
Ein Timo Werner, der knapp 100, ich glaube 95 sind es, Pflichtspieltore erzielt hat für RB Leipzig zu ersetzen. Das ist so schnell nicht möglich, das ist klar. Ich sehe aber auch, dass ein Schick ersetzt werden kann durch Sørloth. Und ich sehe die aktuellen Probleme bei Leipzig eigentlich ganz woanders. Die sind vor allen Dingen im Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld anzusiedeln. Und bei dieser Riesenbelastung, die in dieser Saison jede Mannschaft enorm beschäftigen wird.
Aber ich finde, ich habe mir den Kader angeguckt in der Champions League letzte Woche. Die fand ich schon beeindruckend, wer da auch alles noch auf der Bank saß und hätte genauso spielen können, oder?
Finde ich auch. Und es gibt noch Verletzte dazu, ne? Also wenn du einen komplett fitten Kader hattest. Ich finde auch dafür, dass dieser Verein wirklich erst seit ein paar Jahren existiert, hat der sich unfassbar entwickelt, ohne Frage. Und ich finde, das sind auch keine Alibis, was Nagelsmann gestern gesagt hat, sondern das stimmt halt, diese Automatismen zu entwickeln. Da brauchst du Zeit. Und die hatten kaum Training. Er hat Spieler dabei, die haben fast noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Und dann ist es normal, dass es auch mal so eine Woche gibt. Ich fand Leipzig in der ersten Halbzeit gestern sogar gefährlicher als Gladbach. Insofern Woche des Grauens, irgendwo ja vom Ergebnis, aber es war gestern jetzt keine katastrophale Leistung.
Ja. Man spricht dann immer gerne, Olaf, auch von, wir haben viel Ballbesitz gehabt. Ne?
Ja,
das aber bringt aber nicht immer was.
Vorhin fiel der Satz, zu früh gefreut. Ich bin der Meinung, man hat sich jetzt, wir ärgern uns viel zu früh. Also du darfst in der Champions League mal verlieren und ich glaube, man darf auch in Gladbach verlieren. Ich halte von dem, in Anführungsstrichen, Projekt Leipzig sehr, sehr viel. Man muss auch fairerweise sagen, die machen das wirtschaftlich sehr, sehr gut, aus sich heraus, haben eine positive Transferbilanz. Dann hast du einen Abgang wie Werner. Und das wird jetzt die nächsten Wochen und Monate, wird sich das zeigen, ob der kompensiert wird. Aber ich würde jetzt nach dem Spiel gestern in Gladbach, und da bin ich bei Stefan, Gladbach hat das gestern exzellent gemacht und hat ehrlich gesagt das 2:2 gegen Real Madrid sehr, sehr gut weggesteckt. Also ich finde, dass das Projekt Leipzig, so hat man es mal genannt, ich würde es so nicht mehr nennen, ist ein Erfolgskonzept. Und das, was die Jungs da auf die Beine gestellt haben, ist wirtschaftlich und sportlich sehr, sehr positiv. Also das ist meine...
Peter, wärst du das beobachtet die ganze Zeit? Oder wie beobachtest du Leipzig?
Ja, Leipzig sorgt natürlich für eine Menge Diskussion immer wieder, aber zeigt eindeutig, dass dort mit Qualität viel Gutes entsteht. Aber das Spiel gestern zeigt auch wieder, dass es eben kein Automatismus ist, dass man dann immer wieder sich für die Champions League qualifiziert. Auch das ist eine wichtige Erkenntnis.
Okay, dann schauen wir mal auf das einzige Tor, Stefan. Du hast deine Gladbacher schon gelobt. Deine ehemaligen Gladbacher.
Ehemaligen, richtig. Ja, also in der zweiten Halbzeit hast du schon gemerkt, dass Gladbach ein bisschen mehr Druck gemacht hat und dass Wolf natürlich hier trifft, der von Leipzig kommt. Ja, so diese Geschichten schreibt halt auch der Fußball.
Die gibt es oft, ne? Wolltest du sagen?
Ja, die gibt es wirklich oft. Ich habe mit Bayern München, als ich gegen Gladbach gespielt habe, in Gladbach mal einen Doppelpack geschnürt. Es ist wirklich oft, aber den macht er natürlich richtig gut. Ja? Er zieht jetzt auf, weiß natürlich, dass die lange Ecke auf ist und schlänzt ihn rein. Für ihn natürlich ein ganz, ganz wichtiger Moment nach einer langen Zeit, wo es nicht so gut lief. Vielleicht ist das jetzt auch der Öffner vielleicht noch für eine gute Saison für Wolf selber.
Jörg meinte gerade, du musst zahlen, weil du gesagt hast, solche Geschichten schreibt nur der Fußball.
Klasse. Ja, das habe ich
Herr Brinkhaus auch gerade.
Das habe ich ja vom Kicker gelernt.
Olaf ist Chef hier.
Muss ich jetzt echt?
Hast du das gesagt? Also ich glaube, ihr zahlt einfach beide, weil du hast das genau. Ding aufgelegt.
Ja,
insofern, was habe ich denn?
Solidarität. Fairer Deal.
Ja, nun. So. Dann fahren wir doch mal nach beim Sportdirektor. Bei Markus Krösche. Markus, schönen guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde. Hallo.
Du hast den Beitrag ja auch gerade gesehen. Wie siehst du die Problematik, die wir da aufgedeckt haben mit dem Stürmer? Dass das vielleicht den Unterschied im Moment noch macht zu Borussia Dortmund und zu den Bayern?
Ja, ich sehe das jetzt nicht so extrem, wie das jetzt gerade jetzt in dem Beitrag rüberkommt. Ich glaube, dass wir auch sehr, sehr viele Tore schon geschossen haben, jetzt auch in den letzten Spielen, dass wir auch sehr viele Torchancen rausgespielt haben. Das ist ja auch immer ein wichtiges Merkmal, jetzt vielleicht gegen Gladbach und gegen Manchester United etwas weniger. Aber grundsätzlich ist es ja so, das haben wir auch von Anfang an gesagt, dass wir den Verlust von Timo natürlich dann im Kollektiv auch kompensieren wollen. Wir haben versucht, unterschiedliche Fähigkeiten hinzuzuführen und das haben wir, denke ich, auch geschafft. Und wie gesagt, wir haben auch sehr, sehr viele Tore jetzt schon in den letzten Spielen geschossen. Von daher sehe ich das etwas anders, als es der Bericht darstellt.
Was würdest du denn sagen, fehlt dann wirklich oder wo müsst ihr euch auf jeden Fall verbessern?
Ja, ich glaube einfach, dass wir gegen gut verteidigende Mannschaft, wie wir jetzt auch gegen, wie es Gladbach jetzt auch war oder auch Manchester United, dass wir einfach da im letzten Drittel einfach mehr durchsetzen müssen. Das ist einfach auch eine Entwicklung, wo wir einfach da einfach noch viel zielstrebiger sein müssen und die wenigen Chancen, die wir dann haben, einfach auch nutzen müssen. Das ist so. Wir hatten auch gestern die eine oder andere Möglichkeit, die wir dann einfach nutzen müssen gegen gut verteidigende Mannschaft. Das ist sicherlich was man verbessern kann, aber das ist auch im Fußball das Schwierigste. Spiel im letzten Drittel, sich dort immer durchzusetzen, das dauert etwas. Wir haben, wie gesagt, viele neue Spieler auch dazu bekommen. Gestern waren ja auch viele neue Jungs mit dabei, mit Alex Wörle, mit Lazar Samardic, mit Benny Henrichs. Und das ist einfach ein Prozess, aber den wollen wir gehen, den gehen wir. Und wir haben auch in den letzten Wochen ja auch schon gezeigt, dass wir das auch sehr, sehr gut machen.
Wie schwer war es denn, dieses 0-5 da wegzustecken? Ich meine, Stefan weiß das, wir waren immer froh, wenn man relativ schnell wieder spielen konnte nach einer Niederlage, ne? Das muss man sagen. Ne?
Ja, dann ist man aber auch froh, wenn daraufhin nicht noch eine Niederlage logischerweise folgt. 5-0 ist, wenn du das 5-0 siehst von Manchester United, das war ja jetzt nicht so krass in dem Spiel, das muss man auch mal dazu sagen. Aber das ist ein Prozess, wo Leipzig jetzt drinsteckt. Aber die Erwartungen sind natürlich enorm, nicht nur bei den eigenen Fans, sondern auch bei uns, neutralen Zuschauer. Hm. Wir erwarten da schon ziemlich viel, aber ich bin da überzeugt, dass Leipzig relativ schnell die Kurve kriegt.
Okay, Markus, dann nochmal die Frage an dich, dieses 0-5. Wie schlimm war das für euch?
Ja, ich meine, Stefan hat das ja gerade richtig gesagt. Ich glaube, dass wir über 75 Minuten das richtig gut gemacht haben. Wir haben relativ wenig zugelassen, haben aber, muss man ehrlicherweise sagen, auch jetzt nicht die Megatorchancen rausgespielt. Und dann haben wir einfach nach der 75. Minute einfach zu viele Fehler gemacht. Das muss man sagen. Und auf internationaler Ebene wird das halt extrem bestraft. Manchester ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und die haben es dann halt auch eiskalt ausgenutzt. Und so ist das Ergebnis zustande gekommen. Man muss es vielleicht ein bisschen loslösen von dem gesamten Spiel, weil das gesamte Spiel jetzt auf gar keinen Fall im Ergebnis sich niederspiegelt. Aber so ist es halt im Fußball. Und wir haben einfach dann in den letzten 15, 20 Minuten einfach in der Defensiv das nicht so gut gemacht und Manchester hat es ausgenutzt. Aber es ist halt ärgerlich, das ist aber auch ein Prozess. Daraus müssen wir einfach auch lernen. Und Gladbach war wiederum ein anderes Spiel, wo wir dann, ich sag jetzt mal, auf Augenhöhe waren, erste Halbzeit besser waren und dann einfach durch eine Aktion von Gladbach, wo sie dann eigentlich mit dem ersten richtigen Aktion in das Tor machen, das Spiel dann verlieren. Aber das ist halt so, daraus müssen wir jetzt einfach so hinnehmen, wie es ist. Und wir haben jetzt das nächste Spiel gegen Paris und das wollen wir gewinnen.
Ich zahle mal für dich ein, du hast Glück, dass du so weit weg bist. So ist das im Fußball. Herr Brinkhaus, Sie sympathisieren ja mit dem 1. FC Köln, das kann man, glaube ich, ruhig offen sagen.
Ja, sehr
offen.
Wie
sehen Sie Leipzig?
Also ich sehe erstmal, fällt mir schwer, das zu sagen, aber Gladbach macht das momentan richtig gut. Das muss man einfach sagen. Tolle Trainer. Ich glaube, die haben auch eine tolle Mannschaft zusammen. Leipzig, was mich freut, und das sagen mir die Kollegen auch aus dem Osten, dass wir in Ostdeutschland einen Spitzenverein haben. Und das ist viel, viel wert. Das ist viel Identifikation. Und deswegen kann man diesem Projekt also auch nur sehr, sehr viel Erfolg wünschen, weil das unglaublich wichtig ist, auch für die Stadt. Mhm. Und insofern Chapeau. Ich denke mal, was da gemacht wird, ist gut. Mhm.
Markus, ich weiß ja, ihr seid, du und dein Trainer vor allen Dingen auch sehr ehrgeizig. Was ist denn die Zielsetzung für diese Saison? Irgendwann wollt ihr ja sicherlich auch mal einen Titel holen.
Ja, aber wir haben natürlich trotzdem, klar, das ist, wir haben ja die Diskussion auch im letzten Jahr gehabt, wann holt RB Leipzig Titel. Also ich glaube, dass wir letztes Jahr eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben, auch in der Champions League vor allen Dingen, dann ins Halbfinale gekommen sind. Und dieses Jahr haben wir natürlich auch wieder ambitionierte Ziele. Wir wollen wieder unter die ersten vier. Das bedeutet Champions League-Rang. Dann wollen wir natürlich auch im DFB-Pokal so weit wie möglich kommen und natürlich in der Champions League die Gruppenphase überstehen. Wohl weiß ich, dass wir natürlich dieses Jahr eine extrem schwierige Gruppe haben mit Paris und Manchester United mit zwei Top-Teams in Europa. Aber trotzdem ist es unser Ziel und das ist schon anspruchsvoll und da müssen wir alle an die Grenzen gehen und müssen sehen, dass wir da immer am Optimum sind, um diese Ziele auch zu erreichen. Und ich denke, das ist auch das, was wir uns auch stellen sollten. Und da haben wir schon einen sehr, sehr hohen Anspruch.
Wie groß ist denn der Druck für euch, Minimum wieder Champions League zu erreichen, vor allen Dingen auch der finanzielle? Corona kommt natürlich noch hinzu, ist klar.
Ja gut, das ist natürlich auch immer ein Aspekt, klar. Aber grundsätzlich geht es natürlich um die sportlichen Ziele, die wir natürlich haben. Wir haben den sportlichen Ehrgeiz, diese Ziele immer zu erreichen. Und der finanzielle Aspekt kommt ja dann automatisch, wenn man dann die Ziele erreicht. Aber wir haben alle den Anspruch an uns selber, jeder Spieler, die Trainer, der Verein insgesamt. Wir haben diesen hohen Anspruch. Wir haben eine hohe Konkurrenz. Man hat im letzten Jahr gesehen, auch Leverkusen, die haben, glaube ich, die beste Punktzahl erreicht, die denn ein Fünfter in der Bundesliga-Geschichte erreicht, hat es trotzdem nicht geschafft, in die Champions League zu kommen. Und es ist eine hohe Konkurrenzkraft innerhalb der Bundesliga. Deswegen ist es, wie gesagt, auch ein hoher Anspruch. Und das ist auch unser Anspruch. Und wir versuchen, jeden Tag einfach besser zu werden. Wir haben eine junge Mannschaft, die sich sehr, sehr gut entwickelt hat im letzten Jahr. Jetzt haben wir ein paar Jungs dazu bekommen, die einfach auch ein bisschen Zeit brauchen, um dann dort reinzufinden. Aber wir versuchen, jeden Tag da an die Grenzen zu gehen, um wirklich diese anspruchsvollen Ziele einfach auch zu erreichen.
Jörg, nochmal deine Einschätzung.
Ich möchte herausstreichen, dass die Leipziger schon im zweiten Jahr in Folge wenigstens mal den Mut haben zu sagen, ja, wir möchten irgendwas gewinnen. Julian Nagelsmann sagt sinngemäß immer wieder, ja, wenn man kickt, dann will man noch was erreichen. Sie sagen nicht, wir werden jetzt Meister. Und diese Haltung finde ich gut, weil Langeweiler gibt's genügend. Und der Anspruch von RB Leipzig darf durchaus nach den beiden letzten Jahren insbesondere sein, dass sie in Europa wieder ankommen wollen und in Europa mindestens mal die K.O.-Phase wieder erreichen möchten.
Markus, wie sauer war der Trainer denn gestern?
Ja, das ist natürlich klar, dass er natürlich angefressen ist nach dem Spiel. Das ist normal. Das ist jeder bei uns natürlich, man hat sich das anders vorgestellt gestern. Wir wollten unbedingt dieses Spiel gewinnen. Julian natürlich auch und grundsätzlich ist es natürlich dann extrem ärgerlich, wenn du nicht so viel zulässt und dann das Spiel dann verlierst. Und natürlich war er natürlich auch ein Stück weit etwas unzufrieden mit unserem Spiel gerade nach vorne im letzten Drittel. Aber das sind Dinge, der Julian ist halt sehr, sehr ehrgeizig, wie wir alle. Und das ist normal, dass er sich nach so einem Spiel ärgert. Aber gleichzeitig hat er auch viele positive Dinge gesehen und daran gilt es jetzt, die weiterzuentwickeln. Damit wir es beim nächsten Spiel wieder besser machen.
Ja, dann sag uns doch mal schnell, wir haben es gerade gesehen. Er stand ja auch vor dir und hat dir irgendwas versucht zu erklären. Was war denn das?
Ja, wir haben immer einen regen Austausch. Ich weiß gar nicht mehr genau, um welche Situation es da ging. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich immer Dinge in einem Spiel passieren, die einen Trainer unzufrieden stellen oder wo er sagt, das muss besser laufen. Und das kommuniziert er sehr, sehr oft und auch sehr, sehr offen vor allen Dingen. Das ist während des Spiels natürlich immer sehr, sehr emotional. Nach dem Spiel ist es eher dann, sage ich jetzt mal, etwas klarer und etwas sachlicher und dann versuchen wir an den Dingen zu arbeiten.
Kann man so sagen, dass ihm das manchmal auch alles nicht schnell genug geht?
Ja gut, was heißt nicht schnell genug? Ich glaube, dass wir, wie gesagt, in den letzten Wochen sehr, sehr gute Spiele gemacht haben. Wir haben ja auch sehr, sehr viele Spiele gegen tiefstehende Gegner gehabt, wo wir dann auch gute Lösungen gefunden haben, viele Tore geschossen haben. Klar, wir wollen natürlich immer das Maximum und jeder von uns will jedes Spiel gewinnen. Das ist beim Julian genauso. Und natürlich, wenn es dann mal eine Niederlage gibt oder Dinge nicht so funktionieren, ist man unzufrieden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es ihm nicht schnell genug geht. Entwicklung braucht halt Zeit, Integration von neuen Spielern braucht halt Zeit. Arbeiten mit einer jungen Mannschaft ist nun mal so, dass es auf diesem Weg einer Entwicklung dann auch mal Rückschläge gibt und das ist ganz normal aber trotzdem muss man sagen, dass sich die Jungs im letzten Jahr und in den letzten Wochen auch sehr, sehr gut entwickelt haben. Von daher glaube ich nicht, dass es jetzt irgendwie nicht schnell genug geht.
Gut, Markus, dann bleib bitte noch für uns vor Ort. Wir müssen gleich natürlich über den Matchwinner gestern sprechen. Hannes Wolf, der hat bei euch nicht funktioniert. Gladbach scheint das anders auszusehen. Dann natürlich Champions League. Da gibt es eine richtig gute, coole Ansage von Julian Nagelsmann zu den beiden Partien gegen PSG. Und dann Geisterspiele. Tja, was ist das jetzt? Aktionismus? Oder? Was haben wir noch gesagt? Ja. Sinnvoll. Das werden wir alles gleich besprechen. Kurze Pause. Frage von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24, Doppelpass, Leipzig verliert. Also gestern Abend bei Borussia Mönchengladbach mit 0:1. Wir schauen nochmal auf den Siegtreffer für die Fohlen, Hannes Wolf. Markus Krösche ist uns immer noch live zugeschaltet. Markus, warum hat der denn bei euch nicht funktioniert?
Ja, Hannes hatte natürlich einen schwierigen Start bei uns, weil er eine schwierige Verletzung hatte. Brauchte dann ein halbes Jahr praktisch, um aus der Verletzung dann die auszukurieren. Und dann ist es natürlich bei uns, hat es sehr, sehr gut funktioniert, gerade in der Offensive. Und dann war es natürlich schwierig für ihn und hat er kaum Einsatzzeit bekommen. Und jetzt in Gladbach, er wollte dann einfach mehr spielen und hat halt in Gladbach die besseren Möglichkeiten gesehen, dort mehr zu spielen. Und dann gab's halt, haben wir uns dann dafür entschieden, dass wir ihn halt ausleihen. Und jetzt ist er in Gladbach.
Okay, und wenn er 15 Spiele macht, 6 hat er schon, dann bekommst du wie viel Kohle? 10, 15 Millionen?
Du weißt doch, über Vertragsdetails sprechen wir nicht. Es ist so, dass er einige Spiele machen muss, ja. Aber wie gesagt, über die genauen Zahlen sprechen wir nicht.
Du sollst ja nicht über den ganzen Vertrag reden, nur über zwei Zahlen. Wie viele Einsätze und wie viel Euro?
hab ich vergessen. Ja.
Hast du dich eigentlich gestern geärgert? Du hast bei Ilsanka, der durfte ja nicht gegen euch spielen, als er nach Frankfurt ging. Und Hannes Wolf durfte gestern.
Ja, bei Ilsanka war es eine speziellere Situation, die ich jetzt auch nicht weiter da kommentieren möchte, warum das damals so entschieden wurde. Bei Hannes ist es einfach so, er hat uns zu Saisonbeginn verlassen, ist ausgeliehen und dann ist es natürlich so, ist es eine Fairplay-Geschichte, wo natürlich auch der Verein, der dann dementsprechend dann auch das Gehalt von ihm zahlt, dass er dann natürlich dann auch entscheiden kann, wann er wie spielt. Und deswegen haben wir bei ihm da die Regelung nicht eingesetzt, weil ich generell eigentlich kein Freund davon bin, dass man irgendwelche Klauseln dort einbaut, bei einer Leihe, dass dann gegen die Mannschaft, wo er dann ausgeliehen ist, dass dann da nicht gespielt wird. Von daher war das jetzt so, er hat gespielt, er hat getroffen zum Leidwesen von uns, aber das ist dann halt so. So ist der Sport.
Ja, gestern war doch auch mal schön zu sehen, der Junge hat sich ja richtig über sein Tor gefreut. Also wir kennen ja die Situation, du schießt quasi gegen deinen Club, der dich ausgeliehen hat, ein Tor und dann versuchst du da irgendwie durchzukommen. Der Junge lebt den Fußball. Der hat das Tor einfach gestern genossen und ich finde, er hat es auch richtig gesagt. Ich spiele halt jetzt für Gladbach und nächstes Jahr gucken wir, was wir machen. Aber das war so für den Fußballfan, egal für wen man jetzt sympathisiert. Das war positiv. Ich habe mal eine Frage nach Leipzig. Die interessiert mich. Wie geht man eigentlich mit dem permanenten, ich nenne es mal Bashing um, von RB Leipzig, so als Retortenverein? Wie nimmt man das auf in der Region? Also ich halte das für ungerechtfertigt. Ich schicke das direkt voraus. Aber mich würde mal interessieren, wie man das so im Verein selber wahrnimmt.
Ja, ich glaube, dass sich das in den letzten Jahren extrem gewandelt hat. Also, wir erfahren eine sehr, sehr hohe Wertschätzung für das, was wir tun, für die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Wir haben jetzt unheimlich viele positive Resonanzen in den letzten Jahren immer wieder bekommen und jetzt auch allein durch die Champions League, durch den Erfolg in der Champions League im letzten Jahr, haben wir eigentlich fast nur positive Resonanzen bekommen. Ich habe jetzt am Anfang der Sendung wurde viel vom Projekt gesprochen. Ja, wir sind kein Projekt, wir sind Fußballverein und wir haben die gleichen Ziele wie jeder andere auch und wir wollen sportlich erfolgreich sein. Wir haben unsere Philosophie, wie wir Fußball spielen wollen. Wir machen das über unsere Art und Weise und das nehmen die Leute wahr, das nehmen die positiv wahr, die nehmen unsere Art und Weise, wie wir Fußball spielen, positiv wahr. Von daher hat sich das, kann ich jetzt eigentlich nur aus der Zeit nur von positiven Resonanzen sprechen.
Sie haben sich das erarbeitet, so kann man das auch sagen, oder? Mit Respekt, die Zuneigung, sage ich mal.
Ja, wobei die Kritik war ja, die wahrscheinlich einige wirst du nie, die das als Feindbild sehen, die wirst du nie mit guter Arbeit überzeugen können, sondern denen geht es um das Konstrukt. Das ist halt bekannt. Man kann das polemisch nennen, man kann die Kritik teilen, das muss jeder für sich wissen. Aber Fakt ist, ich finde, Leipzig ist immer sehr sauber damit umgegangen. Sie haben Grenzen gesetzt, was eben auch gesagt wurde, eben wir sind kein Projekt, wir sind ein Verein. Ja, hat aber auch nicht auf jeden Mist, wenn ich das so formulieren darf, reagiert. Und ich glaube, damit sind sie ganz gut gefahren. Was mir gefällt, ist eben auch die Nachwuchsarbeit. Also das jetzt auch unter der Woche wurde das, glaube ich, auch nochmal in Leipzig gesagt, dass man wirklich auch die Ambition hat, halt den nächsten Werner selbst auszubilden, ja, und da auch viel Geld reinsteckt und auch die Mentalität der jungen Spieler immer wieder hinterfragt und sie hungrig halten will. Das, finde ich, ist ein guter Weg, den geht Bayern ja auch, also dass man da wirklich Schwerpunkte auf die Akademien setzt. Und insofern ist es gerade für junge Spieler natürlich ein Verein, der sehr, sehr interessant ist, ob man das bei Kluivert jetzt sieht oder bei vielen, vielen anderen.
Ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach, dass du sportlich erfolgreich bist, dass alle stumm bleiben. Und ich glaube, die Verantwortlichen beim RB Leipzig machen das total unaufgeregt. Vielleicht mal ein kleiner Vergleich. Manuel Neuer, vor vielen Jahren kam er zum FC Bayern und alle haben sich aufgeregt, beschwert, nee, das funktioniert nicht. Nur durch seine Leistung wird er von allen jetzt geliebt und akzeptiert. Und ich glaube, dadurch verdienst du dir auch den Respekt. Und das hat sich RB Leipzig wirklich verdient in den letzten Jahren, das muss man sagen.
Markus, mal generell die Frage, wie schwer ist es denn momentan auch, Transfers zu tätigen für euch?
Ja, es ist natürlich generell, ist ja nicht nur für uns, sondern generell ist es natürlich das Thema nicht so ganz einfach, weil wir alle nicht wissen, welche Auswirkungen Corona hat, mittel- bis langfristig. Ich meine, wir haben jetzt das Thema, dass wir ohne Zuschauer spielen. Das sind natürlich extreme Einbußen bezüglich der Einnahmen. Das heißt, man muss natürlich gucken, dass man da eine gute Balance findet. Wir haben das mit, wir haben auch ein Budget festgelegt und mit dem konnten wir dann auch arbeiten. Das ist einfach dem auch geschuldet natürlich, dass wir natürlich auch nachhaltig erfolgreich sein wollen und müssen natürlich auch dementsprechend auch wirtschaftlich nachhaltig auch gut aufgestellt sein. Und das ist halt unser Ziel in den nächsten Jahren, aber erfolgreich sein zu können. Und es ist natürlich eine schwierige Zeit, das muss man einfach sehen, weil keiner genau weiß, wie sich gewisse Dinge entwickeln, wie entwickelt sich die gesamtwirtschaftliche Lage. Keiner kann es genau sagen. Und wie wirkt sich die Pandemie jetzt aus? Wie lange geht das noch? Wann gibt es womöglich dann Impfstoff? Und das sind alles Sachen, wo wir natürlich so ein bisschen ein Stück weit auf Sicht fahren und natürlich betriebswirtschaftlich schon auch der Vorsicht walten müssen, damit wir nachhaltig in den nächsten Jahren noch erfolgreich sein können. Und es ist letztendlich keine einfache Zeit, aber das ist nicht nur das Problem von uns, sondern es ist generell das gesamtwirtschaftliche Problem, das Problem des gesamten Fußballs. Und wir haben da unseren Weg gefunden.
Ja, ich frage trotzdem noch mal nach, da ihr in der Champions League ja logischerweise noch vertreten seid, jeden dritten Tag ein Spiel habt. Einerseits musst du einen breiten Kader haben, andererseits sagst du, ich muss natürlich aufpassen, dass ich mich finanziell nicht übernehme. Wie schwierig ist denn dieser Spagat nun wirklich? Oder wie lange kann man diesen Spagat so aufrechterhalten?
Ja, es ist natürlich so, dass man immer genau schauen muss, was investiert man, wie investiert man was. Wir haben einen sehr, sehr guten Kader. Wir haben auch in der Breite einen guten Kader, den wir einfach auch brauchen. Wir haben da eine Balance auch gefunden. Wir haben ja jetzt auch mit Lazar Samardzic auch einen jungen, aufstrebenden Spieler mit dabei. Wir haben auch aus dem Nachwuchs jetzt den einen oder anderen mit dabei, der auch jetzt schon Einsatzzeiten hatten. Ich glaube, das ist was, wo wir natürlich auch in den nächsten Jahren einfach auch gucken müssen, dass wir da auch da verstärkt auch mehr ein Auge drauf werfen, dass da die Jungs auch nachrücken, um einfach auch eine gute Balance zu finden zwischen investieren, aber auch gleichzeitig auch junge Spieler aus den eigenen Reihen entwickeln. Und das wird letztendlich dann auch der Weg sein, um einfach wirtschaftlich immer wieder auch in der Lage sein zu können, auch vielleicht den einen oder anderen Spieler schon zuzuholen, der vielleicht schon etwas weiter ist und den wir aber trotzdem immer noch weiterentwickeln wollen, weil unsere Philosophie ist ja, wir wollen trotzdem auch immer wieder junge, talentierte Spieler von außerhalb dazu und sie weiterentwickeln, aber gleichzeitig müssen wir auch, das ist ganz normal, auch den Fokus darauf setzen, auch junge Spieler aus unseren eigenen Reihen weiter an den Profibereich zu binden, um einfach da auch eine Balance in der finanziellen, was zwischen Invest und zwischen einer gewissen Gehaltsstruktur, damit wir nachhaltig dann auch gut aufgestellt sein können.
Ja, das machen sie auch gut. Also der Transfer im Sommer von Hertha für 500.000 Euro, das ist mit Sicherheit ein gutes Auge und ein gutes Scouting. Ja?
Alles schön und gut, alles richtig. Nur ist es auch so, dass sich RB Soccer weltweit, kann man sagen, auch ein Netzwerk aufbauen konnte und aufgebaut hat. aus dem es natürlich Synergien schöpfen kann und mit dem es arbeitet. Werder Bremen kann so nicht arbeiten, weil es gibt keine Global Soccer Strategy von Werder Bremen. Das gehört auch dazu, das sage ich völlig wertfrei, das muss man einrechnen. Natürlich hat RB Leipzig genau die gleichen Schwierigkeiten jetzt mit dieser enormen Belastung im Kader und muss sich noch mit viel größeren Unternehmungen im Weltfußball messen. Aber sie sind sehr, sehr gut aufgestellt aufgrund ihres Konzepts, aufgrund ihrer Entwicklungsarbeit, hat da aber auch Wettbewerbsvorteile, die beispielsweise der SV Werder Bremen, ich nenne es jetzt nur mal als Beispiel, nicht hat. Das gehört auch zur Wahrheit.
Es ist so, dass die Bundesliga in unterschiedlichen Systemen im Wettbewerb steht. Wir haben die eingetragenen Vereine, wir haben die Kapitalgesellschaften, wir haben dann Unternehmen, die letztendlich Vereine, die einem Unternehmen gehören. Und die Statuten geben es her. Und deswegen gibt es natürlich Faktor Geld, dann gibt es den Faktor Unternehmensform und natürlich, und das ist mit das Wichtigste, auch den Faktor Qualität der Arbeit. Und daraus ergibt sich dann am Ende die Tabelle. Und man erkennt ja, dass in jedem Segment es erfolgreiche und unerfolgreiche Vereine gibt oder Clubs gibt oder Unternehmen gibt. Aber die Qualität der Arbeit, insbesondere im Sport, ist das A und O und zeigt eben, dass es nach oben geht oder auch nach unten.
Aber nicht nur im Sport, sondern auch gerade in den Bereichen Team hinter dem Team. Auf diese Bereiche wird in dieser Saison ein enormer Faktor hinzukommen. Enorm wichtig. Wenn Mannschaften aus dem Flieger steigen, sich kaum vorbereiten können auf den nächsten Gegner, wie jetzt das Julian Nagelsmann auch sehr gut geschildert hat vor dem Gladbach-Spiel. Ja. Es betrifft alle, die europäisch spielen. Dann kommen in dieser Saison Belastungen und verletzende Miseren auf Vereine zu, die wir so noch nicht kannten. Und da zahlt es sich natürlich aus, wenn man im heutzutage Neudeutsch Staff hervorragend aufgestellt ist. Und ich glaube, da hat Leipzig mit Sicherheit in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Auch gerade im Trainerteam immer wieder, das ist gar keine Frage.
Sportlich die nächste Hammeraufgabe für RB oder man könnte auch sagen, ja, man kann Revanche nehmen.
Klar, es ist natürlich eine hohe Belastung, aber es ist immerhin auch die Königsklasse, in der die Vereine natürlich sehr gerne vertreten sind. Da steht also schon die nächste Woche an, bei uns natürlich dann auch wieder im Fan-Talk zu verfolgen. Wir gucken doch einfach mal gemeinsam aufs Tableau. Welche Gegner stehen da vor uns? Also Gladbach, Bayern auswärts, bei Donetsk, Salzburg, Dortmund am Mittwoch dann auswärts und RB Leipzig als einziges deutsches Team dann zu Hause gegen Paris Saint-Germain. Und wie Thomas das gerade gesagt hat, sie können Revanche nehmen für das verlorene Halbfinale in der letzten Saison. Das Spiel war ja erst am 18. August. Da haben sie eine 0-3-Klatsche kassiert. Und jetzt stehen sie also 2,5 Monate später wieder diesem Gegner gegenüber. Und die Gruppe H, wir haben das schon thematisiert, das ist eine wirkliche Hammergruppe. Da sind sie zwar schon gegen Başakşehir hier Istanbul gut durchgekommen zum Auftakt mit einem 2-0, aber dann eben dieses 0-5, die höchste Pleite der Vereinsgeschichte, kann man so sagen, gegen Manchester United. Die sind ja momentan auch schon in der Gruppe richtig gut unterwegs, haben nämlich PSG auch geschlagen, führen diese Gruppe an. Und so langsam steigt dann eben der Druck. Das hat Julian Nagelsmann auch nochmal betont. Der hat nämlich gesagt, eines der beiden Spiele gegen PSG ist ein Pflichtsieg. Er erwartet da also, dass sie mindestens einen Sieg holen. Am liebsten natürlich dann auch schon zu Hause im Heimspiel. Ich bin gespannt, wie die Gruppe das einschätzt und vor allem auch auf den Tipp von Stefan Effenberg.
Ja, Stefan.
Oh, soll ich jetzt tippen?
Ja, bitte.
Ja, 2-1 Leipzig. Oh, das. Natürlich ist der Druck da und natürlich hat man nicht damit gerechnet, in Manchester zu verlieren. Ja, deswegen müssen sie, aber ich glaube, damit können sie umgehen. Ich tippe 2-1 für Leipzig.
Okay, ja.
Warum schmunzelst du jetzt? Hm?
Warum schmunzelst du? Oh, ich lächle dich nicht an.
Was tippst du denn?
Schon wieder? Ich sag 3-1.
Auch für Leipzig.
Auch für Leipzig, natürlich. Immer für unseren Club. Markus, ja, der Trainer hat vorgegeben, ein Dreier muss aus den beiden Spielen gegen Paris her. Warum nicht zwei?
Ja, lass uns erstmal mit einem anfangen. Ne? Also es wird schon schwer genug. Ich meine, wir haben Paris erlebt im Halbfinale, zu was diese Mannschaft imstande ist. Das ist natürlich eine sehr, sehr hohe Qualität auch. Und wenn die dann als Mannschaft funktionieren, ist das schon eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aber wie gesagt, wir haben auch eine gute Mannschaft. Wir freuen uns jetzt auf das Spiel und wie gesagt, wir müssen schon noch ein paar Punkte holen, um dann auch unser Ziel, Achtelfinale zu erreichen. Und das wollen wir jetzt gegen Paris mit starten, dass wir zu Hause die 3 Punkte da lassen. Dann haben wir eine ganz gute Ausgangsposition.
Wir freuen uns auch auf das Spiel. Natürlich im Fan-Talk dann auf Sport 1 wie auch wieder live dabei. Eine Frage habe ich noch an dich. Bleib kurz dran, wir machen einen einzigen Spot. Markus, das Thema natürlich, was uns alle momentan am meisten beschäftigt, Corona. Wie schätzt du die neuen Maßnahmen ein? Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, gut, es ist jetzt natürlich so, dass wir generell natürlich in einer schwierigen Situation sind, wo natürlich die Infektionszahlen wieder steigen und das hat natürlich Einfluss. Und bei uns hat es natürlich einen direkten Einfluss, was die Zuschauer angeht, dass wir jetzt halt wieder Geisterspiele haben. Aber ich glaube, das müssen wir einfach akzeptieren. Die Situation ist so, wie sie ist. Wir können trotzdem alle froh sein, dass wir Fußball spielen können, dass wir die Spiele stattfinden. Denn dies ist natürlich für uns alle extrem wichtig. Gleichzeitig muss man sagen, hat es der Fußball ja bewiesen und herausragend bewiesen, dass man mit den Maßnahmen, die wir jetzt in den letzten Monaten, muss man jetzt ja sagen, alle, woran wir uns alle halten, an das Hygienekonzept, alle Vereine, die ganzen Spieler, alle drumherum halten sich daran. Wir haben ja sehr, sehr wenig Fälle und wir, glaube ich, sind da wirklich ein positives Beispiel dafür, dass wir Disziplin haben, dass wir uns an die Dinge halten. Und jetzt müssen wir es einfach akzeptieren, dass wir halt ohne Zuschauer spielen. Das ist halt hart, klar. Aber die Situation ist leider so und damit müssen wir jetzt umgehen. Aber wir sind alle trotzdem alle froh, dass wir wieder die Spiele haben.
Markus, herzlichen Dank für die lange Zeit und die Geduld. Ich zahle nochmal für dich. Ne? Es ist so, wie es ist. Da zahlen wir für. Ne? Alles gut. Ne? Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Dann klar, kannst danke. Du mir die 6 Euro gerne zurückgeben.
Kriegst du wieder beim nächsten Mal.
Ja.
Sehr gerne.
Werde ich nicht vergessen, wie Ostwestfalen. Das kennst du ja. Ne? Also an der Stelle. Und viel Glück für die kommenden Aufgaben, für die schweren Aufgaben. Alles Gute.
Dankeschön. Alles Gute euch. Viel Spaß noch.
Schauen wir mal. Ne? Nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown, das muss man leider so sagen, ab morgen treten dann wieder die verschärften Corona-Maßnahmen in Kraft. Die Bundesliga hat das an diesem Wochenende schon vorweggenommen, was ab morgen ohnehin gilt. Leere Stadien, keine Fans und zwar ohne Ausnahmen. So schaut's aus.
Die Geisterspiele sind zurück. Das war's erstmal wieder mit Zuschauern. Die gute Nachricht lautet, der Spielbetrieb geht weiter. Die schlechte, die Stimmung im Stadion wird eher wieder so sein wie hier und weniger wie hier. Sagen wir es anders, Fußball ohne Fans ist ungefähr so, wie wenn das Steak zwar serviert wird, aber leider ohne Pfeffer und Salz. So schaut's aus. In der Liga ist man froh, dass überhaupt weiter gespielt werden kann. Ein kompletter Lockdown mit Spielunterbrechung wie im Frühjahr wäre für viele Clubs der erste Schritt in Richtung Pleite. Hygienekonzept hin, Enttäuschung her, die hohen Infektionszahlen kann man nicht wegdiskutieren.
Wir waren dann eben leichtsinnig und sind leichtsinnig geworden und jetzt haben wir diese Konsequenz wieder und dann haben wir es auch verdammt nochmal zu akzeptieren, da durchzugehen.
Laut Eberl kann sich der Fußball hier auch nicht aus der gesellschaftlichen Verantwortung ziehen. So schaut's aus. Alle Bundesligisten wollen die neuen Maßnahmen mittragen, aber nicht alle finden gut, dass die Zuschauer komplett draußen bleiben müssen. Ihr Argument, das Hygienekonzept der DFL hat doch funktioniert. Trotzdem bedeutet Fußball selbst mit nur 20% Fans, dass 10.000 von A nach B zum Fußball fahren und nach dem Spiel wieder 10.000 vom Stadion nach Hause. Viel Bewegung, viele Menschen, zu viel Leichtsinn.
Auch teilweise in Stadien, ja, ohne Abstand, ohne Masken, auch im Ausland, ist für mich einfach nicht nachvollziehbar in der heutigen Zeit.
Und selbst die eigenen Funktionäre waren hier nicht immer ein gutes Vorbild. So schaut's aus. Es wird also weiter gespielt und es muss weiter getestet werden. Ein Corona-Test muss den Namen allerdings auch verdienen. In letzter Zeit häuften sich falsche Ergebnisse. Gnabry wurde positiv getestet, musste 2 Spiele aussetzen, dann plötzlich Kommando zurück, doch negativ. Da wünscht man sich mehr Sorgfalt.
Es ist halt wie bei allen Labortesten, es gibt eine gewisse Empfindlichkeit und eine gewisse Treffsicherheit. Die ist nie 100%, die ist dann unter Umständen nur mal 99% und dann gibt es halt die erst 1%, wo man dann nochmal nachschauen muss.
Und zwar, wenn es geht, bevor der falsche Test veröffentlicht wird und das Labor für Wettbewerbsverzerrung sorgt. So schaut's aus. Die Politik gibt wie immer die Maßnahmen vor, die dann alle umsetzen sollen.
Ja, dieses Land kämpft. Und dieses Land kämpft in einer beeindruckenden Art und Weise. Ich bin stolz auf dieses Land und ich bin stolz, was hier geleistet wird, meine Damen und Herren.
Mit Stolz und Lob allein wird man die Bürger aber nicht mitnehmen. Doch Ralf Brinkhaus weiß,
wenn wir aus dieser Krise rauskommen wollen, dann kriegen wir das nur gemeinsam hin. Und das sollte uns hier in diesen Diskussionen leiten.
So schaut's aus.
Herr Brinkhaus, warum ist es alternativlos?
Also erstmal ein dickes Dankeschön. Das sage ich trotzdem nochmal, auch wenn man sich von Stolz nichts kaufen kann. Also was da geleistet worden ist, was von der DFL geleistet worden ist, auch im Frühjahr mit den Hygienekonzepten. Sie waren ja die Ersten, die wieder am Start waren. Das war richtig klasse. Und auch was danach geleistet worden ist, toll. Zweite Bemerkung. Wer ja noch viel mehr betroffen ist, ist der Amateurfußball oder der Amateursport. Die dürfen gar nicht mehr spielen. Das ist für die ganz, ganz schlimm. Da steht auch teilweise durchaus ein wirtschaftliches Interesse dahinter. Was mir besonders leid tut, das sind die Jugendmannschaften, die momentan dann auch nicht spielen können. Und das sollten wir hier nicht vergessen. Aber die Tatsache, dass jetzt mal eine Einblendung aus dem Deutschen Bundestag bei Doppelpass ist, zeigt, dass wir auch ganz besondere Zeiten haben. Und dass wir eine ganz besondere Situation haben. Und um das vielleicht zu erklären, warum das jetzt alternativlos ist. Es ist so, die Infektionszahlen gehen hoch, rasant hoch. Die sind in anderen Ländern schon viel, viel höher. Wir wissen, was dann passiert. Die Niederländer fliegen ihre Patienten schon nach Deutschland aus. In Belgien werden die Testkapazitäten knapp. In Frankreich gibt es eine Ausgangssperre. Und das wollen wir alles nicht. Und wir hatten über den Sommer hinweg das Konzept, wenn sich jemand infiziert hat, wird über die Gesundheitsämter nachverfolgt, wo hat er sich angesteckt, mit wem hat er Kontakt gehabt und dann wurde versucht, diese Infektionsketten zu unterbrechen. Das hat jetzt nicht mehr funktioniert. Und jetzt müssen wir einfach das machen, was ihr eben auch im Einblendebeitrag
gesagt habt. Was glauben Sie, warum das nicht funktioniert hat? Wird immer von Leichtsinn gesprochen hier?
Ja, es ist einfach zu viel geworden. Wir sind natürlich inmitten von Europa. Es kommen viele Leute zu uns und es ist natürlich auch Leichtsinn dabei gewesen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber jetzt ist die entscheidende Frage, wie geht man damit um? Infektionszahlen einfach hochgehen lassen, nichts tun, das ist keine Alternative. So, und jetzt können wir eins machen, wir können Bewegung reduzieren, wirklich Bewegung und Kontakte reduzieren. Und da haben wir drei Bereiche. Der eine Bereich ist das wirtschaftliche Leben. Wir wollen, dass unsere Fabriken weiterlaufen, dass Sachen auch weiter verkauft werden, weil das würde am Ende des Tages auch dem Fußball schaden, wenn die wirtschaftliche Basis in diesem Land weg ist. So, der zweite Bereich ist Schulen und Kitas. Und ehrlich gesagt, das war der Hauptfehler im Frühjahr, die Schulen und Kitas so lange zu schließen. Das war wirklich nicht mehr auszuhalten. Das war eine extreme Belastung für die Eltern, für die Kinder. Es ist auch Bildung nicht vermittelt worden. Also haben wir gesagt, Schulen und Kitas müssen aufbleiben. Und jetzt gibt's einen dritten Bereich, wo wir Bewegung reduzieren können. Und das ist der Bereich Freizeit. Und da gehen wir auch voll rein jetzt in den Bereich Freizeit. Natürlich ist das an der einen oder anderen Stelle ungerecht, aber ich kann da nicht differenzieren. Ich kann jetzt nicht sagen, also Fußball läuft weiter, weil das irgendwie nicht so gefährlich ist. Gaststätten mache ich zu. Und insofern müssen wir da jetzt 4 Wochen durch. Und wenn sich alle dran halten in den nächsten 4 Wochen, dann sind wir hoffentlich im Dezember ein bisschen besser dran. Und es geht ja nicht nur darum, dass die Stadien wieder voll werden. Das muss man an dieser Stelle auch sagen. Wir wollen vernünftig Weihnachten feiern. Dafür müssen wir jetzt kämpfen. Müssen alle die Opfer bringen. Was Max Eberl gesagt hat, was andere gesagt haben, vielen, vielen Dank für die Unterstützung, die auch vom Fußball da kommt und vielen, vielen Dank für das Verständnis.
Aber jetzt muss ich mal eine Frage stellen, weil das interessiert mich. Wir wollen vernünftig Weihnachten feiern. Also das heißt wahrscheinlich hoffentlich wieder mit gewissen Lockerungen, auf die wir natürlich alle hoffen. Aber was ist denn danach? Also wir bekommen ja keine Garantie, weder logischerweise von der Politik noch von den
Virologen. Aber wer soll die
denn geben?
Wer soll denn eine Garantie geben in diesen Zeiten?
Gibt es nicht.
Kann man nicht
gibt fordern. Es nicht.
Weil es also heißt es, wir gefordert. Können uns vielleicht auf Weihnachten länger. Freuen, aber wir wissen nicht, was im Januar dann ist.
Also die Bundeskanzlerin hat zu Recht gesagt, und das teile ich, wir werden jetzt sehr, sehr anstrengende 4 Monate vor uns haben. Wir versuchen jetzt erstmal die Welle zu brechen, um wieder irgendwie zu konsolidieren, dass die Infektionszahlen runtergehen. Wir werden danach sehr, sehr diszipliniert sein müssen. Und dann kommen folgende Elemente, hoffentlich Impfstoff. Bessere und schnellere Tests. Wir haben ja jetzt auch die Schnelltestmöglichkeiten, die immer besser werden. Bessere Medikamente zur Bekämpfung dieser Pandemie. Und natürlich der Sommer, dass wir dann auch wieder anders miteinander umgehen und dass wir mehr draußen sind. Und das ist der Plan. Und wenn sich alle dran halten, also, wird der Plan auch funktionieren.
Wir nehmen das mal als Diskussionsgrundlage, sprechen gleich detailliert darüber, auch was zum Beispiel die DFL alles plant. Sie können jetzt erstmal bei uns ein Bonusgehalt von 18.000 Euro gewinnen. Also bleiben Sie dran, machen Sie mit. Bis gleich. Hi von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass. Und Ruth hat viele Antworten zur Frage der Woche, oder? Viele
Stimmen. Ja, das stimmt. Auch im Netz, absolut. Und vor allem zeigt es, ja,
wie gespalten die Gesellschaft bei dieser Frage wirklich ist. Wir wollten ja von Ihnen wissen, ob Sie die neuen Corona-Maßnahmen für sinnvoll halten, liebe Zuschauer. Und wir sind bei 51-49%. Also ich glaube, das ist ein Spiegel der Gesellschaft im Moment, weil es einfach so zerrissen ist. Die leeren Ränge in der Bundesliga sind alternativlos, sagen eben 51%. Ich bin gespannt auf Ihre Meinungen am Dopafon, liebe Zuschauer.
Für mich sind die Corona-Maßnahmen Aktionismus. Meiner Meinung nach müsste man ganz gezielt Aktionen starten, die wirklich effektiv sind.
Ich denke, wir können einfach froh sein, dass wir überhaupt noch Bundesliga-Fußball aktuell sehen dürfen.
Nachdem alle Vereine solche Hygienekonzepte hergerichtet haben und nicht ein Fall bekannt ist, dass sich einer in den letzten Spielen, da wo Zuschauer da waren, angesteckt hat, finde ich das ein wenig überzogen.
Diese Geisterspiele sind sinnvoll, weil es gibt genug unvernünftige Menschen, die sich halt nicht an Hygienemaßnahmen halten oder den Virus für nicht existent halten.
Ich halte die Corona-Maßnahmen gerade eben im Profibereich Fußball für völlig überzogen, da genügend Abstand gehalten werden kann bei limitierten Zuschauerzahlen.
Ja, und dazu sind wahnsinnig viele Nachrichten auch noch im Netz hier reingeflogen. Ich habe mal ein paar rausgefiltert, ich werde die aber nur zusammenfassen. Also es heißt, die Bundesliga hat eben eine Vorbildfunktion, wenn alle anderen irgendwie zumachen müssen, die Veranstaltungsorte. Warum sollte dann eben da die Bundesliga eine Sonderrolle einnehmen, deswegen absolut sinnvoll. Auf der anderen Seite sagt man eben Symbolpolitik, weil die Hygienekonzepte doch so gut sind. Und wenn man 300 Fans in einem Stadion wie eben im Westfalenstadion hat, dann ist das nicht gefährlich und nicht der Hotspot, wo sich die Leute anstecken. Also es geht wirklich in beide Richtungen und deswegen gebe ich es in die Runde zum Diskutieren.
Wie siehst du es denn, Peter?
Ja, es sind ja die ganzen Argumente schon gesagt worden. Der Fußball ist sich seiner Verantwortung wird seiner Verantwortung gerecht. Das haben wir bewiesen in mehreren Mitgliederversammlungen, wo wir gemeinschaftlich die Statuten geändert haben, wo wir reagiert haben auf die Corona-Krise, wo wir wichtige Entscheidungen getroffen haben wie Alkoholverbot, keine Gästefans und natürlich Reduzierung aller Kapazitäten. Insofern kam der Fußball natürlich von der Erwartungshaltung, dass wir in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern vor Ort ganz langsam, verantwortlich und moderat den Spielbetrieb mit Zuschauern wieder aufnehmen können. Auch wir wurden sicherlich von den Zahlen nicht überrascht, aber so haben wir es möglicherweise auch nicht eingeschätzt. Aber es gibt natürlich dann immer wieder die klare Erkenntnis, in einem Stadion, wo eben 80.000 reinpassen und wo man auch feststellt, dass sich in Deutschland, und deswegen Hansi Flick hat das ja mit Ausland gemeint eben in dem Zitat, wo in Deutschland sich wirklich die Zuschauer sehr verantwortungsvoll verhalten, wo alle Vorwürfe, die manchmal dem Fußball gemacht worden sind, eben nicht bestätigt worden sind. Es gab keine Ansammlung von Stadien. In den Stadien selber war man vernünftig. Da hatte man gedacht, wir kriegen es gemeinsam in Abstimmung.
Ihr habt ja auch lange daran gebastelt, ne?
An dem dahin, dem Fußball auch wieder eine Heimat und irgendwie eine Atmosphäre zu geben. Umgekehrt, die Erwartungshaltung war so, und dann ist man vielleicht enttäuscht, wenn es nicht eintritt, im Wissen, aber damals wissen auch nicht, wie die Zahlen sich entwickelt haben. Und insofern wird der Fußball aber trotzdem auch seiner Verantwortung eben jetzt gerecht, indem wir das jetzt auch akzeptieren müssen, auch wenn es natürlich sehr bedauerlich ist.
Das stimmt natürlich. Nur ich finde, gerade im Profifußball, wir haben sehr viel über Demut gesprochen in den vergangenen Monaten, was sich auch vielleicht ändern könnte durch Corona im Profifußball. Und von der Demut, finde ich, hat man zuletzt gar nicht so viel gesehen. Also wir müssen echt nochmal feststellen, es ist ein absolutes Privileg, dass die Bundesliga spielt, dass spielen darf. Das ist auch richtig wegen des Konzeptes, haben Sie angesprochen. Das stimmt. Und es funktioniert. Aber ich weiß nicht, ob wenn jetzt ein negativer Corona-Test gab es zuletzt, ob man da direkt wieder rechtliche Schritte ankündigen muss als Verein. Diese Vorgänge gab es ja. Oder ob man direkt einen offenen Brief schreiben muss als Bundesligist, wenn es eben diese Maßnahmen gibt von der Politik. Man könnte auch sagen, Ball flach halten, wir sind froh, dass wir spielen dürfen und wir akzeptieren es und zwar nicht mit einem Komma, aber.
Du meinst einen offenen Brief von Borussia Dortmund, richtig?
Ja. Ich finde es, zeigen wir gleich nochmal, ja.
Ich finde es gerade an der Stelle unglaublich wichtig, Herr Brinkhaus, dass die Politik die Menschen mitnimmt, indem sie immer wieder erklärt, warum sie welche Entscheidungen trifft. Im Erlass in Nordrhein-Westfalen vom Gesundheitsministerium in der vergangenen Woche wurde klar gesagt, wir können Zuschauer nicht mehr zulassen in Dortmund zum Beispiel, weil die Bundesliga, die Champions League so im Licht der Öffentlichkeit steht. Es würde nämlich bedeuten, dass manche Menschen in unserer Bevölkerung glauben, das sei jetzt disponabel. Jeder kann mal so doch machen, was er möchte. Und genau deshalb wird im Moment nicht mehr oder demnächst nicht mehr vor Zuschauern gespielt. Die Hygienekonzepte haben sich als überzeugend erwiesen. Aber aufgrund der Reisekapazitäten, aufgrund der Kontaktbeschränkungen haben sie eben gut dargelegt, warum jetzt einfach mal wieder ohne Zuschauer gespielt werden muss. Man kann das mit dem bösen Wort der Symbolpolitik bezeichnen. Ich würde eher sagen, weil nicht jeder Mensch so vernünftig ist, die Zeichen richtig zu verstehen, darf der Fußball, der Profifußball jetzt nicht die falschen Signale senden. Und deswegen halte ich die Haltung von Max Eberl, die eben gezeigt wurde, für vollkommen richtig. Und vor dem Hintergrund kann ich nur immer wieder auffordern, Herr Brinkhaus, nehmen Sie die Leute mit, erklären Sie das und sagen Sie auch mal deutlich, wo die Fehler gemacht worden sind im menschlichen Verhalten in der jungen Vergangenheit.
Das ist ja oft das Problem.
Und eben nicht im Profifußball mit den herausragenden Hygienekonzepten.
Ich glaube auch, also, ja, die Aufklärung ist ja da auch nicht immer hundertprozentig gewesen. Das muss man einfach so
also
sagen.
Deswegen ist es ja total super, dass ich das heute hier mal erklären kann. Vielen Dank dafür. Und ich finde das auch richtig. Also Symbolpolitik ist so ein bisschen abfällig. Aber ich glaube mal, ich glaube, Sie sind sich der Sache bewusst, vielleicht nicht jeder im Fußball, was für eine unglaubliche Vorbildfunktion Bundesliga-Fußball in diesem Land hat. Und wenn jemand von Ihnen, wenn jemand also aus dieser Profi-Community einfach irgendwo sagt, nee, jetzt müssen wir uns zurücknehmen, dann hat das eine größere Wirkung, als wenn ich 10 Bundestagsreden darüber halte. Und insofern, wie ich das auch gesagt habe, Sie haben es ja auch eingeblendet, wir kriegen das nur zusammen hin und ich bin froh, dass die allermeisten Profivereine da auch an unserer Seite sind. Und diejenigen, die da noch Bedenken haben, die müssen wir noch ein bisschen überzeugen.
Und vor allen Dingen, man muss die Relation sehen. Ich weiß, wir sind eine Fußballsendung, das ist unser Sport, aber ein kleiner Ausblick zu anderen Sportarten, ja. Beim Fußball, die Bundesligisten sind dank der TV-Vermarktung, haben sie das nötige Geld. Wenn man auf den Handball schaut, ja, da sind es, glaube ich, ungefähr ein Drittel der Einnahmen kommen durch Zuschauer rein. Eishockey, Basketball, klar. Das sind Sportarten, die mir wirklich Sorgen machen, wo im Weltinterview klar. Jetzt in dieser Woche auch der Chef der Handball-Bundesliga nochmal deutlich gemacht hat, wir gucken erstmal bis Dezember. Das ist in 8 Wochen also oder nicht mal. Ja. Also da ist die Lage wirklich dramatisch.
Dafür haben wir auch Hilfsprogramme gemacht, also gerade für die nicht Fußball, nicht vom Fernsehgeldern, hauptsächlich lebenden Sportarten, auch für die semiprofessionellen Sportarten. Da sind mehrere 100 Millionen, die da liegen. Die Anträge, die dort gestellt worden sind, sind auch bislang alle bewilligt worden. Jetzt muss das Geld schnell fließen, weil wenn Sie ein Handballverein sind, haben wir ja bei uns in Ostwestfalen auch den einen oder anderen, dann sind Sie natürlich in einer ganz anderen Situation als Markus Krösche, der Champions League Einnahmen
hat. Müssen Sie das zurückzahlen dann, die Vereine?
Also es gibt Sachen, die zurückzahlbar sind. Das sind Kredite und ähnliche Sachen. Es gibt auch andere Hilfen. Das ist also unterschiedlich. Und wir werden ja jetzt auch am...
Aber im Profifußball nicht, habe ich Sie richtig verstanden, oder?
Also im Profifußball, also Schalke hat ja Landesbürgschaften oder Landeskredite gekriegt, die sind natürlich dann zurückzahlbar, ja.
Nein, aber die Situation ist doch dramatisch. Das Beispiel ist doch total richtig. Die Champions League Eishockey wurde eingestellt. Die DEL hat sich in Anführungsstrichen nach hinten geschoben. Der Handball klagt und muss jetzt schauen, wie er da durchkommt. Das ist nicht nur der Fußball, sondern es ist ein Gesamtsportproblem. Und der Einwand ist absolut richtig, der Amateursport. Um den müssen wir uns Gedanken machen. Und diese ganze Diskussion, also ich bin auch Fußballfan und ich konsumiere auch lieber Fußball mit Atmosphäre. Auf der anderen Seite seid froh, dass ihr spielen könnt und spielen dürft. Wir waren die Vorreiter in Deutschland, wir waren die Vorreiter in Europa. Und dann musst du auch in Anführungsstrichen mal zurücknehmen. Also ich finde, Max Eberl hat Großes geleistet, weil offensichtlich ist es so, dass die Politik nicht so ernst genommen wird wie ein Manager aus dem Fußball. Das ist traurigerweise so. Aber nichtsdestotrotz happy sein, dass wir überhaupt dieses Produkt haben können. Und übrigens hinter den 22 Akteuren auf dem Rasen steht übrigens auch noch mal eine gesamte Industrie, die darüber berichten möchte, die sich wirtschaftlich engagieren möchte. Und das wollen wir alles gefährden für die Zuschauer. Ich finde, die Diskussion ist schwierig. Einer muss es entscheiden. Übrigens zahlen wir die Diäten der Politiker. Insofern bin ich froh, dass sie was entscheiden. Aber wo wollen wir denn hin? Was ist denn, wer will denn seinen Dickkopf jetzt hier gerade durchsetzen? Wir sind in einer Ausnahmesituation. Jeden Morgen auf B5 aktuell. Ja, dankeschön. Höre ich die neuen Zahlen. Und dann muss irgendwann das Bewusstsein erwachen, dass es nicht nur der arme Fußball ist, weil der Fußball absolut richtig, ich gebe das Kompliment an die Kollegen weiter, wird übrigens gut finanziert und kann überhaupt so spielen. Und da muss man einfach sagen, okay, jetzt nehmen wir uns ein bisschen zurück, weil der Fußballfan hat ganz andere Sorgen, als dass er gerade nicht im Fußballstadion ist. Der hat die Sorge vom Homeschooling, haben wir gerade angesprochen. Der hat die Sorge von der Kurzarbeit. Der hat eventuell die Sorge nächstes Jahr in der Arbeitslosigkeit. Und wenn der Fußball sich übrigens weiter so positioniert und das ist ehrlich gesagt mein Appell, dann haben wir nicht die Diskussion, ob 50% dafür oder dagegen sind. Dann entfernt sich der Fußball von dem, was er braucht. Das ist nämlich der Fußballfan. Und da gab es in der Vergangenheit immer wieder Aktionen, wo der Fußballfan sagt, okay, wofür brauchen die mich überhaupt im Stadion? Also ich sage ganz ehrlich, ein positives Signal, wenn der Fußballer hätte es in den letzten Monaten senden wollen, wäre übrigens gewesen, den Fußballfan umsonst ins Stadion zu lassen. Weil es geht um die Atmosphäre. Aber eigentlich geht es in der Diskussion, geht es nur um Geld. Und das ist wieder was der Fußballfan auch begreift. Und da kannst du auch Symbolcharakter beweisen und zeigen und sagen, weißt du was, wir tun jetzt mal was für die Stimmung in unserem Land. Und da hätte man in den letzten Wochen und Monaten einfach sagen können, weißt du was, wir verzichten jetzt mal auf die Dauerkarten und wir holen mal die 300, 400 oder 5000 Leute, die holen wir hier sonst hin. Dann haben sie Zerstreuung und das wäre was gewesen. Diese Chance hätte der Fußball in meiner Welt definitiv nutzen müssen.
Das wieder mal antworten.
Ja, also, das machen müssen. Mir geht jetzt die Diskussion schon ein bisschen in die verkehrte Richtung, weil der Fußball akzeptiert ja die Maßnahmen und der Fußball ist und war demütig. Und wir müssen aber trotzdem, wie auch übrigens auch außerhalb vom Fußball, eine faktenbasierte Diskussion zulassen. Sie kriegen es auch in vielen anderen Punkten mit, dass die Menschen sich Gedanken machen. Warum müssen wir denn jetzt die Restaurants schließen? Da kommt ja, auch keiner auf die Idee zu sagen, das sind alles Wahnsinnige, die das jetzt behaupten, sondern die Menschen machen sich Sorgen und prüfen, und das ist auch ihr gutes Recht in einer Demokratie, ob jede einzelne Maßnahme angemessen ist. Und der Fußball geht in eine Symbolpolitik rein und deswegen habe ich auch Verständnis, wenn er an der einen oder anderen Stelle mal fragt, ist jetzt diese Maßnahme angemessen, ja oder nein? Nur allein die Formulierung einer Frage bedeutet ja nicht, dass der Fußball jetzt seine gesellschaftliche Verantwortung nicht nachkommt. Da müssen wir auch mal vernünftig miteinander umgehen. Und es stimmt einfach nicht, dass diese Zuschauerkonzepte nur dafür gemacht werden, dass der Fußball Geld verdient. Da könnte ich mich schon wieder drüber aufregen, weil jeder weiß das, dass das einfach nicht der Fall ist, weil man mit 300 oder 3000 Zuschauern niemals Geld verdient. Und wenn man es alles durchrechnet, dann kommt man ganz schnell zu der Erkenntnis, dass die Geisterspiele eigentlich noch das günstigste sind, weil wir damit die Kosten auch nicht haben. Und da finde ich, müssen wir alle miteinander aufpassen, dass wir den Fußball nicht immer in diese eine Ecke stellen. Das ist ungerecht, das ist auch unfair, weil der Fußball wird dieser Verantwortung gewusst. Er stellt nur Fragen und er macht sich Gedanken auch über seine eigene Zukunft. Auch das gehört zur Qualität, dass wir uns alle Gedanken machen, wie geht's denn dann weiter? Weil Stefan hat doch zu Recht gefragt, wir haben bald Weihnachten, was kommt denn danach? Sollen wir denn jetzt vor lauter Demut uns auf den Boden werfen und über gar nichts mehr nachdenken? Wir diskutieren über ein Herzstück des Fußballspiels, das sind die Zuschauer. Die haben eine enorme Bedeutung für ein Fußballspiel, für alles. Ja. Und da müssen wir doch wenigstens die Größe haben, darüber zu diskutieren, faktenbasiert. Ich will dem Aki Watzke da auch zur Seite springen. Fakten darf man in diesem Land noch bringen und diskutieren, ohne dass man sofort an welcher Stelle auch immer einen Friesenfehler macht.
Da hat auch niemand was
anderes behauptet. Die Demut hat der Fußball und die Demut wird man auch haben. Und ich will auch noch mal ein Thema wirklich zu den Tests sagen. Das ist für mich auch völlig klar, dass mal ein Fehler gemacht wird. Das ist doch, meine Güte, wir alle machen Fehler, wir stottern, du machst vielleicht mal einen Fehler. Wo auch immer wird mal irgendwas falsch
nicht
gemacht.
Nicht nur einen,
Da ist es natürlich nicht in Ordnung, wenn man dann den Laboren eine Verantwortung gibt. Wir arbeiten hervorragend mit den Laboren zusammen, aber wir wissen auch, dass wir da wieder eine Gesamtverantwortung haben, dass eben der Fußball nicht im Mittelpunkt für alle Labore stehen darf und stehen wird. Das haben wir ganz oft gesagt. Letztendlich zusammengefasst, faktenbasierte
Diskussion
muss möglich sein. Und vor allen Dingen, wir brauchen doch, Stefan, einen Blick nach vorne, weil wir doch alle nicht wissen, wie lange es geht. Und wir sind doch in einem Zustand, wo auch die Politik nicht darüber nachdenkt, wir müssen jetzt alles verlängern, am besten noch bis Ostern, sondern wo natürlich nach dem kleineren Lockdown jetzt man sich wieder Gedanken macht, wie kommen wir denn wieder in den Alltag zurück? Und das ist auch wieder die Verantwortung des Fußballs. Und damit stellen wir uns eben der Gesamtsituation.
Aber Herr Peters, Sie haben ja völlig recht. Also das nennt man Demokratie, dass Fragen erlaubt sind und auch kritisch fragen.
Aber nicht immer den Fußball in die Ecke stellen, dass...
Darf ich nur den Satz
sagen? Ja, natürlich.
Faktenbasiert. Dann ist Jörg dran. Ich als Laie in dem virologischen Bereich kann nur sagen, die Kanzlerin hat gesagt, 75% der Infektionen können wir nicht mehr nachverfolgen. Da finde ich dann haben wir zu wenig Fakten.
Aber deswegen darf der Fußball nicht nur Symbolik sein. Nein. Nicht nur Symbolik. Es muss schon irgendwann für die Menschen auch klar sein, dass ein Gefahrenpotenzial besteht. Also nur alleine Symbolik wäre mir jetzt zu wenig.
Es ist ja auch nicht nur Symbolik. Wenn Stand heute niemand verstanden hat, dass dort eine Gefahr besteht, durch diesen Virus, dann haben sie alle nichts verstanden. Also das ist ja Fakt. Woran, also wo ich ein bisschen appellieren würde, ist auch an die Vernunft und Demut der Spieler. Und wir haben uns vorhin darüber und sehr intensiv unterhalten. Wir haben gesagt, es gibt ja Spieler bei Clubs und Topclubs, ein bisschen weg jetzt von deiner Geschichte eben, die in Verhandlungen stehen, die aber nach wie vor irgendwelche Dinge erwarten oder verlangen, die gar nicht mehr in der heutigen Zeit im Verhältnis stehen. Und auch das wirft kein gutes Licht.
Stefan, wen meinst du?
Ich hätte mir auch gewünscht, wenn du 20-30 Jahre
jünger wärst, bei Bayern München
zum Beispiel, wo es hin und her geht, wo wir nicht reden von 500.000 Euro, 1 Million oder 3 Millionen, sondern wir reden von ganz, ganz viel Geld. Und davon müssen wir uns mal verabschieden. Andere leiden zutiefst. Kurzarbeit oder gar kein Job verloren. Die wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Jetzt reden wir im Fußball, und das gehört leider Gottes auch dazu, weil wir sagen ja immer Vorbilder. Kann das denn sein? Ich glaube, diese Pandemie, in der wir gerade stecken, ist hoffentlich, und das wünsche ich mir von Herzen, eine Säuberung im Fußball, dass wir nicht mehr diskutieren über 80, 100 oder 120 Millionen Ablöse. Und was verdienst du? 15, 20 oder 25 Millionen? Wie viel Handgeld kriegst du? 5, 7, 12 Millionen? Davon müssen wir uns denn aber auch mal verabschieden.
Ja, du musst dich auch in schwierigen Zeiten, musst du dich der Diskussion nochmal stellen, Entschuldigung. Aber das Thema Gehaltsverzicht, also wie gesagt, ich freue mich, dass ich mit einer Aussage
ihre Emotionen
geweckt habe. Ja. Aber das ist doch genau das Problem, und ich will den Fußball auch gar nicht an die Wand stellen. Ich habe mich auch letztes Mal mit Stefan angelegt, wo ich gesagt habe, in welchem Grundgesetz steht denn, dass ein Fußballer nach seiner aktiven Karriere nicht mehr arbeiten muss. Also das von wegen, wie viel Geld muss der eigentlich wirklich verdienen. Und das sind alles Diskussionen, und die müssen wir einfach schauen, wie gehen wir damit um. Und wenn wir das Thema Gehaltsverzicht uns angucken, da gibt es ja auch in der jüngsten Vergangenheit prominente Beispiele, da finde ich, da repräsentiert ein Verein sich nicht der Situation angemessen. Ein Verein ist auch nicht, also ein Profiverein ist auch nicht mit einem Amateurverein zu vergleichen, auch wenn wir das immer meinen, sondern es ist ein Unternehmen. Und da frage ich halt, was haben wir denn seit März gemacht als Unternehmen, um uns dieser Situation, und das wissen wir wohl alle, dass die nicht so schnell vorbeigeht. Und da müssen wir über Gehälter gucken, da müssen wir um Strukturen gucken, da müssen wir uns, und das sind die Fragen, die in Anführungsstrichen der Fußballfan stellt. Wie geht das Unternehmen Fußball damit um? Ich finde total richtig, dass Sie sagen, jetzt prangert uns nicht alle an die Wand. Bin ich total bei Ihnen. Aber ich erwarte natürlich von der Politik Regeln in Anführungsstrichen und Klarheit. Aber ich verlange auch Lösungen in Anführungsstrichen von den jeweiligen Unternehmen, egal ob es BMW, Siemens, Sky oder ein Fußballverein ist. Von denen erwarte ich Lösungen in der heutigen Situation. Das ist einfach die Kritik oder die Fragestellung, die wir da haben. Aber sich immer hinzustellen und zu sagen, ja, also jetzt prangert uns nicht an die Wand. Max Eberl wurde doch jetzt schon wieder kritisiert von unzähligen Managern, dass er das überhaupt so gesagt hat. Viel schlimmer ist ehrlich gesagt, wenn man irgendwelche Manager in irgendwelche Talksendungen reinsteckt und die müssen irgendwas verkaufen, wo sie selber nicht wissen, was heißt denn das eigentlich, wie verkaufe ich mich da. Das tut dem Fußball, den ich übrigens über alles liebe. Und von dem leben wir übrigens hier. Das tut dem Fußball nicht gut. Und wir distanzieren uns halt immer mehr durch den Fußball. Und das hat nichts mit der Pandemie zu tun. Das ist ein Punkt.
Aber ich bin ja nicht der Moderator dieser Sendung. Wenn ich der Moderator wäre,
ist ganz ruhig im Moment.
Würde ich ja sagen, wir haben ja zwei Themen. Das eine Thema ist jetzt erst einmal die Maßnahmen der Politik, die Frage der Geisterspiele. Ja. Ich bleibe dabei, die Verantwortung des Fußballs und der Demut, die haben wir. Und wie kommen wir trotzdem faktenbasiert da raus? Das ist im Übrigen auch das Interesse der Politik, bin ich mir doch sicher. Ja. Wir sind doch froh, dass wir so viel Zeit und Qualität und Geist für diese Konzepte entwickelt haben, dass wir für die Politik den Weg doch nach draußen finden, weil wir müssen doch darüber uns Gedanken machen. Das heißt jetzt nicht, dass wir sagen, diese 4 Wochen sind inakzeptabel. Das sagt keiner. Wir sagen lediglich, wir brauchen eine faktenbasierte Diskussion. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist dann, wie gehen wir wirtschaftlich mit dieser gesamten Situation um? Das ist aber, denke ich, lieber Thomas, für gleich oder wir schwimmen.
Ja, du hast recht, wir müssen eine kurze Pause machen. Woher wusstest du das denn schon?
Entweder mal das eine oder das andere, aber wir müssen ja zumindest bei dem einen mal festhalten, der Weg raus, den brauchen wir auch. Und die Frage, ob alles angemessen ist, braucht die Demokratie. Und wenn der Fußball das macht, ist das genauso gerechtfertigt, wie früher die Lehrer das diskutiert haben und zum Ergebnis gekommen sind, es war doch nicht so richtig, hat der Politiker mal gesagt, es war falsch, dass wir die Schulen und Kitas geschlossen haben. Aber wir müssen uns doch damit beschäftigen. Und das hat der Fußball gemacht, indem er freiwillig, selbstbeschränkend, harte Maßnahmen für sich selber beschlossen hat. Dafür braucht er übrigens gar keine Politik, indem er gesagt hat, die Themen mit Gästefans, mit Stehplätzen, eine heilige Kuh, hat der Fußball von sich entschieden, wir verzichten in der Pandemie jetzt darauf. Und das sind ja alles ganz eindrucksvolle Zeichen.
Der Moderator sagt jetzt, wir sind gespannt auf die Antworten, wie der Weg rausgeht. Wir sind auch gespannt und die Frage steht ja auch noch im Raum. Wird vielleicht irgendwann gar kein Fußball mehr wieder gespielt? Das Spiel wird also eingestellt. Alles gleich bei uns. Dann haben wir aber auch noch sportliche Dinge. Natürlich Dortmund und dann auch natürlich die Bayern, denn die spielen am nächsten Wochenende gegeneinander. Vorher nochmal für Sie die Möglichkeit, ein Bonusgehalt von 18.000 Euro zu gewinnen. Also machen Sie mit, bleiben Sie dran. Geht gleich weiter. Hi von Alt und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Check24 Doppelpass. Und wir haben eine prominente Meinung oder Stimme auch noch zu unserem Thema hier, was mit den Corona-Maßnahmen alles so passieren soll, nämlich vom DFB-Präsidenten.
Gut. Richtig, Fritz Keller ist nämlich auch so ein bisschen zwiegespalten. Also er kann das nicht alles so nachvollziehen, die Maßnahmen, die da jetzt eingeführt wurden. Und ihm geht es natürlich jetzt nicht nur um den Profifußball, sondern auch um den Amateur- und Freizeitbreitensport. Und er wundert sich, wie man da mit den Jugendlichen und Kindern umgeht, die jetzt eben nicht mehr Sport treiben dürfen. Und sagt da, also beim Fußball ist das Risiko einer Infektion einfach auf dem Platz sehr, sehr gering. Und fragt sich, warum die dann zu Hause bleiben sollen, wo sie vielleicht irgendwelche anderen Sachen machen, Partys feiern etc., warum man Schulen erlaubt, wo man ja im Raum ist und gleichzeitig draußen keinen Sport machen darf. Und da geht es dann wirklich an die Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen. Herr Brinkhaus, was antworten Sie da dem DFB-Präsidenten?
Also alles, was sein muss, das wird weiter durchgezogen. Dazu gehört natürlich Schule. Und alles, was Freizeit auch im erweiterten Bereich ist, auch wenn es positive Auswirkungen hat, wie jetzt Sport bei Kindern, das wird jetzt eingestellt. Und die Philosophie dahinter ist, wir müssen im Freizeitbereich Kontakte und Bewegungen einschränken, weil Kontakte und Bewegungen verursachen Infektionen. Und dass das an der einen oder anderen Stelle auch als ungerecht empfunden wird, das kann ich entsprechend verstehen. Aber wir haben auch Infektionen in Fußballmannschaften. Also es ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Und es ist ja auch so, dass ein Großteil der Infektionen gar nicht mehr identifiziert werden kann, wo da entsprechend die Quelle ist. Und dementsprechend müssen wir da jetzt die nächsten Wochen durch.
Gilt das?
Das gilt auch im
Verein. Ich denke mal so, wenn ich jetzt Tennis spielen würde zum Beispiel, da ist ja der auf der anderen Seite. Ne?
Tennis spielen darfst du
ja. Individualsportarten darfst du ja machen.
Ja, aber Tennis ist dann auch schon wieder, die Tennishallen, die werden auch
mit Decken
zugemacht. Ne? Und Tennis draußen ist momentan ja auch nicht möglich. Also insofern ist da auch eine Restriktion.
Aber es ist doch richtig. Also im Amateursport, es tut mir auch leid. Also ich bin übrigens selber Jugendtrainer oder Betreuer leider Gott sei Dank von der Frauen- oder von der Mädchenmannschaft. Und wir hatten auch Corona-Fälle. So, und es ist dann, man muss halt in Anführungsstrichen das Dringende und das Schöne voneinander trennen. Deswegen bin ich dankbar, dass die Schulen offen gelassen werden. Wir sind in Deutschland übrigens auch noch nicht so weit. Die Digitalisierung, von der wir in Deutschland sprechen, als Familienvater darf ich das sagen, ist ein mittelschweres Desaster, wenn du da vor deinem iPad sitzt und der Lehrer gar nicht weiß, wie er sich einloggen soll. Und dann ist es halt so, dass du dich jetzt im Amateursport, im Jugendsport hältst du dich jetzt zurück. Das ist traurig, das ist schade. Auf der anderen Seite, das ist auch schwer, die zu trennen. Also meine Mädels sind 13, 14 Jahre alt. Wie soll ich denen denn permanent erklären, haltet 1,50 Meter Abstand, da schießt einer ein Tor, im Zweifel meine Tochter, und dann springen die aufeinander. Und dann musst du das halt jetzt eindämmen.
Wenn jetzt irgendwelche Einschränkungen gemacht werden müssen,
liegt es doch auf der Hand, dass die Maßnahme "Lass die Schulen offen" die erste Priorität hat und völlig richtig war. Das muss man an der Stelle mal sagen. Das Zweite ist, wie lange dauert es, dass Amateure, dass Freizeitsportler, dass Kinder und Jugendliche nicht mehr Sport treiben können? Es darf nicht zu lange dauern, weil dieser Zusammenhalt ein ganz wesentliches Element unserer Gesellschaft und des sozialen Lebens ist. Wenn das bis ins Frühjahr geht, haben wir ein sehr, sehr großes Problem, außer dem rein medizinischen. Dennoch halte ich es für nachvollziehbar, was gerade insgesamt beschlossen worden ist. Und die faktenorientierte Diskussion führen auch Kulturschaffende, führen auch andere Ligen. Was mich besonders bewegt, Herr Brinkhaus, in diesem Moment, ist, dass wir möglicherweise mal vergleichen müssen, die Geisterspiele in der Bundesliga, was damals gesprochen wurde im März, und welche Situation wir heute haben. Ja. Erstens, es ist mittlerweile klar von allen Berufsgenossenschaften, vom Arbeitsministerium, Profifußball ist Berufsausübung, können Sie also gar nicht so einfach verbieten. Zweitens, Geisterspiele braucht möglicherweise der Mensch im tristen Herbst, im November vielleicht doch in gewisser Weise. Wenn ich höre, dass am Mittwoch bei der Pressekonferenz der Kanzlerin deutlich gesagt wird, nicht von ihr, aber von einem Kollegen, deutlich gesagt wird, dass man sich Sorgen macht über die Zunahme der häuslichen Gewalt gegenüber Kindern und Frauen, dann sage ich, ohne es jetzt überbewerten zu wollen, und der Fußball ist kein Trostpflaster in dieser Gesellschaft für alles, dann sage ich aber, wenn wir in den nächsten 4 Wochen Gelegenheit haben, das eine oder andere Geisterspiel im Fernsehen zu schauen, hat es vielleicht eine kleine heilsame Wirkung in einer Zeit, die wir uns so im März auch noch nicht vorgestellt haben. Und deshalb finde ich es auch aus diesem Grund für vollkommen richtig, dass wir ein bisschen Leben in der Bude haben und sei es nur durch Geisterspiele und Fernsehübertragung.
Total. Wie gesagt, ich respektiere auch die Emotionen von Herrn Peters. Ich bin ja dabei. Das ist übrigens auch Sport und das ist Fußball. Und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Diskussion, dass wir emotional diskutieren. Aber trotzdem bleibe ich dabei und da weiche ich auch nicht von ab. Einer muss es entscheiden. Und Gott sei Dank hat es die Politik entschieden und hat für Fakten gesorgt. Und dann müssen wir uns einfach jetzt auch mal daran halten.
Und was ganz wichtig ist, ist doch, dass es klar und deutlich, finde ich, von der Politik kommuniziert wird. Dass wir es alle verstehen, dass wir sagen, okay, da sind wir dran und das kommt.
Mhm. Herr Brinkhaus, haben Sie denn eine Idee, wann mal wieder Zuschauer ins Stadion kommen könnten?
Also das wäre jetzt
oder ein Ziel, sage ich mal.
Also
Ziel
natürlich möglichst schnell. Also Ziel ist möglichst schnell. Also Ziel ist, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Jetzt auch aus den Gründen, die da gerade.
Aber wie groß ist die Gefahr denn? Das ist wirklich noch mal.
Also wir wissen es ja nicht. Wir haben ja auch, wir leben ja in Deutschland nicht auf der Insel der Seligen. Wir haben in fast allen Ländern um uns herum, also Zahlen, die sind noch viel viel besorgniserregender. Wir wollen die Grenzen nicht zumachen, weil das würde Europa das Herz rausreißen. Das würde Wertschöpfungskreisläufe in der Wirtschaft unterbrechen. Die Grenzen müssen offen bleiben. Und deswegen hängt da vieles mit vielen zusammen. Wir sagen jetzt erstmal in den nächsten 4 Wochen wirklich die Welle brechen. Und wenn die Welle gebrochen ist, dann also mit Augenmaß entsprechend weitermachen. Versuchen in den Februar, in den März hineinzukommen, wo aus mehreren Gründen die Sache besser wird. Und nochmal zur Erklärung, es ist einfach so, wir müssen Bewegungen und Kontakte auf breiter Ebene reduzieren. Wenn wir das nicht in den Schulen, wenn wir das nicht in der Wirtschaft machen, dann müssen wir es in der Freizeit machen. Und wenn wir es in der Freizeit machen, müssen wir es flächendeckend machen. Weil ich kann jetzt nicht sagen, also Amateurfußball geht, aber Kulturveranstaltungen gehen nicht. Die sind nämlich auch ziemlich auf dem Baum, auch zu Recht auf dem Baum.
Aber Sie können auch nicht sagen, dass im Dezember wieder Zuschauer im Stadion sind.
Also das würde ich auf keinen Fall versprechen. Ich glaube, man sollte in der Politik nicht zu viel versprechen, wo man nicht weiß, ob man es halten kann. Ne?
Es geht einfach darum. Aber da kenne ich auch andere. Aber gut, das ist.
Nein, du musst nach vorne marschieren. Also deswegen, wir brauchen gar nicht so sehr auf den Fußball rumtreten. Also da tut mir die Diskussion weh. Und ich liebe den Fußball zu sehr. Die Politik selber beweist ja auch, dass Regeln einhalten. Also Ihr Parteikollege Herr Laschet hat es ja auch nicht geschafft. Und hat einmal mal für 2 Minuten in Anführungsstrichen nicht drüber nachgedacht und im Flugzeug da gesessen und die Maske abgenommen. Der Kollege, der hinter ihm saß, okay, Parteikollege, der das Foto gemacht hat, mit Sicherheit nicht. Also da muss man auch nicht aggressiv sein. Aber eigentlich hätte man vorne zu Stewardess hingehen können und sagen können, wissen Sie was, das mag ein netter Kerl sein und der hat vor 60 Minuten noch viel Richtiges erzählt, aber eigentlich können Sie mal zu dem hingehen und sagen, er möchte die Maske anbehalten.
Aussteigen.
Also da aussteigen ist dann schwierig, aber das ist halt diese Verhaltensregeln und da sind wir alle Menschen, auch ein Politiker ist ein Mensch, also glaube ich zumindest, Herr Brinkhaus?
Doch, meistens, ja.
Großartig, und dann müssen wir uns halt alle zusammenreißen und das scheint nicht nur in der Gesellschaft, im Sport, es ist auch in der Politik schwierig.
Es ist eine Sache, wir sind doch alle, jetzt wenn wir mal die letzten Monate Revue passieren lassen, und wir sind alle, unterstelle ich jetzt mal, sehr, sehr vorsichtig gewesen, und trotzdem fallen uns allen sofort 10 Situationen ein, wo wir irgendwas falsch gemacht haben und wo man hinterher gesagt haben, oh, da hättest du mal besser mehr Abstand gehalten oder da hättest du dir die Maske aufgesetzt. Und deswegen ist es richtig, was Herr Effenberg gesagt hat, klare Regeln, die geben Orientierung, da kann sich jeder dran halten. Wenn wir das jetzt durchziehen, auch im privaten Bereich, wird es auch besser.
Und steigen ja die Neuinfektionen auch im
sehr stark. Moment.
Ja, gibt's irgendwo so eine Grenze, wo die Politik dann sagt, so, also jetzt müssen wir doch aufhören, Fußball zu spielen, weil eben...
Also die erste Grenze ist schon überschritten worden. Das war diese 50 auf 100.000 Inzidenz auf einen Landkreis bezogen. Warum? Weil dann die Gesundheitsämter Schwierigkeiten haben, die Infektionsketten nachzuvollziehen. Die telefonieren sich ja die Finger wund und versuchen dann herauszufinden, mit wem hast du gesprochen, wen hast du gesehen, um dann die Leute dann auch entsprechend zu warnen, damit also dann eine breite Quarantäne gemacht wird. Und das ist bei 50 dann schon der Fall. Und wir kommen dann irgendwann auch in eine Größe. Und das macht mir eigentlich am meisten Sorgen, dass das medizinische System überlastet wird. Und ich möchte nicht die Situation haben, wie wir sie in anderen Ländern schon gehabt haben, dass alte Leute einfach keine Beatmungsgeräte mehr gekriegt haben. Dass da wirklich gesagt worden ist, du bist noch hoffnungsvoll, du bist zu alt und du kriegst nichts mehr. Und das also widerstrebt mir so, das wäre das Schrecklichste, was uns passieren könnte, dass wir da über Leben und Tod entscheiden und sagen, du kriegst eine Behandlung und du kriegst keine. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das in einigen europäischen Ländern schon wieder losgehen wird. Und deswegen lohnt es sich wirklich zu kämpfen.
Sind wir denn in Deutschland schon in so einer Situation? Nein,
wir sind noch nicht in der Situation. Also wir sind noch in der Situation, dass wir genügend Tests haben, dass wir genügend Medikamente, genügend Schutzausrüstung haben. Aber wir haben in den letzten Wochen eine Verdopplung der Zahlen gehabt. Und dann wird auch immer gesagt, ja, weil mehr getestet worden ist. Nein, das Testniveau ist da relativ gleich geblieben. Wir haben tatsächlich also eine Verdopplung der Zahlen. Und mit jeder Verdopplung wird die ganze Sache schwieriger. Vielleicht noch ein Beispiel zu nennen. Wir haben ein tolles medizinisches System in Deutschland. Das haben ja viele jetzt erstmal überhaupt kennengelernt im Vergleich zu anderen Ländern. Aber uns nützen auch keine Intensivbetten mehr und keine Beatmungsgeräte, wenn ganze Krankenhäuser ausfallen, weil auch dort dann die Pflegerinnen und Pfleger und das Personal infiziert ist, was jetzt auch schon in einzelnen Krankenhäusern passiert ist.
Okay. Trotzdem noch die Aussage von Ihnen gleich nach nur einem Spot, sage ich schon mal vorab. Ja, also wird möglicherweise der Spielbetrieb doch irgendwann eingestellt werden müssen. Wir sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Herr Brinkhaus, sagen Sie.
Also professioneller
Fußball. Können Sie ihm die Angst nehmen, dass es nicht passiert?
Ja, also professioneller Fußball mit den entsprechenden Hygienekonzepten ist im Grunde genommen genauso Wirtschaft wie andere Bereiche auch. Wir haben die Absicht, dass wir keine Fabriken schließen. Also wir wollen keine Einzelhandelsgeschäfte schließen, wenn es irgendwie geht. Und wir wollen jetzt auch also den professionellen Fußball nicht schließen, aber dann immer ohne Zuschauer natürlich, unter strengsten Sicherheitsmaßnahmen. Und dafür müssen wir jetzt kämpfen, dass wir das hinkriegen. Und ich bin optimistisch, dass wir das hinbekommen.
Okay. Wie ist denn der Dialog mit den Vereinen eigentlich? Politik, Vereine, funktioniert das gut? Wie würden Sie es beschreiben?
Naja, also da wir ja momentan viele Kontaktpartner haben, von den Schaustellern also bis zu den Fußballvereinen, wird natürlich jeder irgendwo vorstellig und sagt, also das sind meine Interessen. Das ist in der Demokratie auch in Ordnung, immer faktenbasiert, Herr Peters natürlich. Insofern ist es ja auch so, zum Beispiel dieses Hilfsprogramm für die semiprofessionellen Vereine, für die Vereine, die nicht so viel Zuschauereinnahmen haben. Das ist ja auch in enger Abstimmung mit dem Sport erfolgt. Wir haben einen Sportausschuss im Deutschen Bundestag und die Kolleginnen und Kollegen, die sind ganz, ganz eng verdrahtet und die stehen mir als Fraktionsvorsitzender natürlich immer auf der Matte und sagen, Ralf, also jetzt muss was passieren für den Sport, das geht so nicht weiter.
Ja. Wie sorgenvoll guckst du in die Zukunft, was die DFL oder die Vereine angeht?
Sorgen ist immer nicht der richtige Begriff. Wir haben eine Verantwortung und müssen sicherlich uns dieser Verantwortung stellen. Und deswegen kämpfen wir auch an Lösungen. Wir sind froh, dass wir die Geisterspiele machen können. Aber ich wiederhole das, wir wollen auch wieder Stück für Stück irgendwo und irgendwann mal wieder in die Normalität zurück. Die Fußballvereine, finde ich, werden auch ihrer Verantwortung gerecht, was Kostensenkungen anbetrifft. Viele Vereine haben mit ihren Spielern Gehaltsverzicht vereinbart. Da kann man natürlich gerne darüber diskutieren, ist das genug, ist das zu wenig. Viele Vereinbarungen und Vertragsgespräche, haben wir ja eben auch mit den Kollegen schon in Leipzig gehört, laufen nicht mehr so wie früher. Das bedeutet doch, es wird auf diese Krise reagiert und es wird auf die fehlenden Einnahmen reagiert.
Aber das es bedeutet aber trotzdem, dass es bestehende Verträge gibt und dass letztendlich die Kostenreduktion oder das, was viele dann als Gesundung bezeichnen, es dauert halt eine gewisse Zeit, weil Verträge laufen, es werden neue Verträge gemacht. Aber wir stellen doch insgesamt schon fest, dass sich das, was man Markt nennt, dass der sich ein wenig beruhigt. Hat natürlich auch umgekehrte Probleme für Vereine, weil natürlich dann die Transfereinnahmen nicht kommen. Es geht ja nicht nur immer um Transferausgaben, sondern wenn Vereine nicht mehr Spieler verpflichten, gibt es auch keine Transfereinnahmen.
Aber die Diskussion, das ist doch was absolut Positives. Und da können Sie doch neben Toren und Punkte, da können Sie Punkte bei den Fans mehr oder weniger gewinnen. Wenn wir diese Diskussion im Gehaltsverzicht, in dem Dialog, wie geht das Unternehmen, das ist mir, und jetzt glauben Sie es mir, ich bin Journalist, noch zu wenig. Wir müssen den Fußballfan mitnehmen. Und wenn das so ist, wie Sie es sagen, sehr gut, dann kann man damit einfach den Fan wieder in Anführungsstrichen näher an sich ranholen. Und da ist auch die Verantwortung. Wenn Sie das natürlich im kleinen Kreis machen, weil das sind alles Verträge, über Verträge sprechen wir nicht. Aber man kann Symbole in Anführungsstrichen und Informationen nach draußen geben, die Verträge nicht belasten. Also da gehe ich aus.
Nun habe ich im Kicker ganz viel auch darüber gelesen und die Erfolge werden auch berichtet. Und da komme ich immer wieder an das Thema von eben, wo ich zugegebenerweise etwas emotional wurde. Man will es dann aber auch nicht in dem Maße würdigen, dass das passiert.
Ich honoriere Ihnen das. Also Ihre Emotion spricht übrigens für das, wofür Sie kämpfen. Also Chapeau an beide, einmal an die Politik, die sich heute stellt und dass Sie für Ihr Produkt kämpfen. Das ist doch einfach so. Aber ich finde, auch wir dürfen Fragen stellen, wir dürfen Sachen hinterfragen. Aber das
ist doch vollkommen in Ordnung. Deswegen ist mir auch so wichtig zu betonen, wir haben eine inhaltliche Lösung. Das nennen wir alles Hygienekonzept, sowohl für die Spieler als auch für Zuschauer. Wir verstehen aber die Politik, dass es jetzt einen Punkt gibt, wo man eine Pause braucht. Aber wir kommen wieder faktenorientiert in die Diskussion rein, wann geht's wieder weiter, wird ja gefragt. Dann haben wir aber trotzdem das Thema auch, wie gehen wir mit den Finanzen, mit den Finanzmitteln um. Das muss jeder Club für sich individuell lösen, weil die DFL schließt ja keine Verträge ab. Aber das ist ein Prozess, der natürlich eine gewisse Zeit dauert. Und ich bin auch ganz weit davon weg, die Vereine dafür verantwortlich zu machen, dass sie nicht wussten, dass so eine Pandemie kommt und dass sie auch nicht wussten, wie lange die dauert. Das ist mir dann zu einfach, immer wieder zu sagen, man hätte sich darauf vorbereiten können, hätte sich die Lufthansa darauf vorbereiten können. Wir kriegen ja heute auch aus verständlichen Gründen keine Antwort, wie lange es dauert. Und deswegen finde ich, reagieren die Vereine sehr verantwortungsbewusst, aber es dauert.
Ja.
Und es kann nicht von heute auf morgen.
Es ist aber auch eine andere Agenda. Das eine Thema ist, haben Sie eben selbst hier moderiert, ist das Thema, wie reagiert der Fußball, der Profisport auf die Corona-Krise und auf die unmittelbaren Auswirkungen. Das andere ist, und dafür hat der Fußball kein Konzept derzeit, wie geht es wirtschaftlich weiter, wie kann er sich selbst wieder restabilisieren? Denn er hat Probleme mit in die Krise genommen, die Krise, die so nicht zu erwarten war von gar keinem, die sich jetzt nach einer Brandbeschleunigung als eklatant darstellen. Das kann man sachlich festhalten und da muss man Konzepte entwickeln. Und ich bin bei Ihnen, dass ich Ihnen glaube, dass die Clubs diese Konzepte erst einmal entwickeln müssen, weil da schaut doch auch jeder nach dem anderen, da schaut doch jeder ins Ausland und wie es wirklich weitergehen kann. Das ist in der Tat ein Prozess, der jetzt nochmal beschleunigt wurde dadurch, dass hier eine wirtschaftliche Krise kommt und dann plötzlich 13 Profiklubs vor dem Exodus stehen.
Also auch das.
Und dann dann bin ich ja bei Ihnen, wenn die DFL darauf hinweist, Leute, es gibt DAX-Unternehmen, die nehmen auch staatliche Hilfe in Anspruch und schaut nicht nur auf den Fußball. Da bin ich bei Ihnen. Aber die Hausaufgaben, die muss der Profifußball mit Sicherheit machen, ohne Pandemie und auch mit Pandemie.
Also auch da finde ich, darf ich noch mal sagen, dass mich dieser Satz der Probleme, die da waren, ein wenig stört. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen noch mal mit dem Christian Seifert gesprochen und gemäß den Analysen der DFL hätten wir ohne Corona eine Situation gehabt, wo alle 36 Vereine weitgehend positives Eigenkapital gehabt hätten. Das heißt, der Fußball ist doch gar nicht so krank, wie er gemacht wird. Und dieses Thema der 13 Vereine, mit drohender Insolvenz. Es ist doch völlig klar, dass wir, ich habe immer auch damals noch bei Schalke 04 gesagt, ich kann eine Frage nur seriös beantworten, wenn mir einer sagt, wie lange es geht. Und das wird auch bei Ihnen in der Politik mit den großen Staatsbetrieben, mit der Lufthansa, mit allen anderen Unternehmen nicht anders sein. Es wird, und da wurde mir ein wenig zu viel Panik gemacht, dass natürlich Vereine, die enorme Zuschauereinnahmen haben, enorme Catering-Einnahmen haben, stärker belastet sind als andere Vereine, die mit weniger Zuschauern agieren, ist auch klar. Aber dieses allgemeine, der allgemeine Tenor, dass der Fußball so ungesund war vor der Krise, wie das hier als Eindruck erweckt wird, dem möchte ich einfach widersprechen. Ja. Diese Krise ist in ihrer Auswirkung, wirtschaftlichen Auswirkung, erheblich, dramatisch. Das können Sie natürlich auch an den Zahlen ablesen, was die Bundesregierung an Unterstützungsmaßnahmen beschließt. Ich kann die Milliarden ja schon gar nicht mehr zählen und möchte Sie auch gar nicht fragen, wie wir das jemals wieder zurückbezahlen. Da reden wir doch nicht über paar Euro 50, sondern da reden wir in einem Ausmaße, das halt nun mal so ist, wie es ist. Und auch da gilt für mich der kleine, aber wichtige Zusatz, da ist der Fußball nicht besonders schlechter aufgestellt oder wie auch immer. Auch da wird der Fußball wieder in eine Ecke gestellt, wo ich mich ein wenig gegen wehre. Er war sehr gut aufgestellt und muss in Corona seine Krise bewältigen. Aber ich finde auch da wieder, das macht er gut. Aber jetzt kommt es wieder. Natürlich machen es eine, und da sind wir wieder bei dem Stichwort Qualität, einige machen es besser und andere machen es ein bisschen schlechter. Also, und das ist aber auch dann wieder Wettbewerb. Es findet irgendwann kommt es wieder in Tabellen wieder und. Aber das generell immer der Fußball und ist schlecht und überhaupt, das stört mich dabei.
Also, wenn das in die Differenzierung eingeht. Absolut. Entschuldige, aber es ist schon richtig. Also Corona hat gezeigt, wie extrem die Abhängigkeit von den TV-Geldern ist. Ich glaube, das haben viele unterschätzt.
Das hat doch nicht Corona gezeigt. Also Entschuldigung, das wussten wir doch vorher, dass die Fernseheinnahmen einen ganz hohen Anteil
haben. Ausmachen, ja.
Also das aber ist ja das jetzt Clubs nicht eine Erkenntnis, die wir durch Corona bekommen.
Ich glaube, die Dimension
haben.
War bei Werder Bremen und bei vielen anderen Clubs, glaube ich, nicht klar. Zumindest nicht für die meisten Fans. Ich glaube, das wurde schon deutlich. Und es gibt Vereine, die vorher nicht gut gewirtschaftet haben. Das muss man festhalten dürfen. Das ist schon richtig mit dem Brennglas.
Also ich finde, wir können Ihnen auch einmal helfen, also aus der Datenwelt. Jetzt haben wir so auf ihn rumgehackt. Also die Bundesliga hat schon dieses Jahr in der Transferbilanz, glaube ich, plus 270.000 Euro gemacht. Was das zeigt, wir haben uns verhältnismäßig okay verhalten. Da gehen so ein paar Themen raus, die Bayern mit Sané. Auf der anderen Seite haben wir auch drei gute Transfers nach England mit Havertz, Werner und dem Kollegen aus Freiburg haben wir geleistet. Also ich sehe schon, da bewegt sich was. Da versuchen wir sie jetzt gerade ein bisschen zu unterstützen. Der Kollege Koch war es aus Freiburg. Nichtsdestotrotz gucke ich mir auch den Großstadtclub an. Die haben ehrlich gesagt dieses Jahr richtig gut wieder investiert in die Transfers rein. Und ja, wenn das alles so ist, wie die das sagen, dann geben sie mir und den Fußballfans schon mal ein gutes Zeichen. Also insofern.
Also ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden.
Machen wir auch.
Ja, machen wir. Genau, aber du weißt, was jetzt kommt. Ne?
Ich muss
noch gleich mal über den Sport wieder sprechen. Das Fernduell zwischen Bayern und Dortmund. Das große Spiel am kommenden Wochenende. Beide natürlich mit Arbeitssiegen, nennt man das. Und Thomas Müller war gar nicht zufrieden mit der Einstellung.
Wir haben sicherlich oftmals dann leichtfertig einfach die Bälle verloren. Manchmal vielleicht auch einen Tick zu aufreizend oder einen Tick zu lässig.
Also, gleich reden wir über die Mentalität beider Vereine. Mats Hummels hat gestern auch ein überragendes Spiel gemacht. Wie es ihm geht, alles gleich bei uns. Eier von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24, Doppelpass. Gehen nach Köln, Herr Brinkhaus. 16 Mal in Folge haben die Kölner übrigens nicht gewonnen. Das wissen Sie wahrscheinlich auch.
Habe ich vergessen.
Ja, das haben Sie verdrängt an der Stelle.
Ja, noch besser.
Schauen wir mal auf eine der Schlüsselszenen. Hätte ich gleich gerne Ihre Einschätzung dazu.
Oh.
Es gab, ja, ist ganz einfach. Es gibt ja Elfmeter. Gnabry köpft. Wolf, Hand, Oberschenkel. Was sagen Sie? Aus Kölner Sicht sagen Sie natürlich keine Hand, ne? Oder?
Also ich weiß nicht, ob es aus einem normalen Spiel unbedingt gepfiffen worden wäre, aber ich glaube, die Regeln sind da eindeutig. Jetzt kann man die Regeln auch irgendwo kritisieren, aber die gibt's nun mal. Also insofern müssen wir das wahrscheinlich gegen uns gelten lassen.
Stefan?
Ja, richtig. Wenn die Hand nicht da gewesen wäre, dann geht der Ball, glaube ich, schon durch und dann wird es gefährlich. Also richtige Entscheidungswahl, Elfmeter.
Ja, absolut.
So ist es.
Ja. So ist es. Ja, gut. Okay, dann ist es. Dann macht Ruth weiter.
Ja, das war ein Sieg ohne Glanz, aber mit viel Effizienz. Und da haben ja diverse Stammspieler gar nicht mitgewirkt. Lewandowski war nicht dabei und trotzdem funktioniert das eben. Und da wollen wir einen herausheben, Joshua Kimmich, den wir hier auch eingekringelt sehen im Spotlight. Der hat nämlich entscheidenden Anteil daran, wie er sich da mit seiner Mentalität und Gier einfach durchboxt, den Ball erobert, dann einmal eben die richtigen Laufwege über den ganzen Platz vornimmt, Spieler an sich zieht und dann eben somit den Weg dann auch bereitet für Serge Gnabry, der dann zum Ende der ersten Halbzeit eben zum 2:0 trifft. Also Joshua Kimmich steht da wirklich, wenn bei anderen Teams gerne mal die Mentalitätsfrage aufgeworfen wird, das kann man bei den Bayern wirklich nicht tun und er steht da sinnbildlich ein bisschen dafür mit seinen 25 Jahren, seit 5 Jahren beim FC Bayern und er ist einfach einer dieser Führungsspieler mit 151 Spielen und somit sind es dann eben auch in einer hohen Belastungsphase diese Spiele, die man mitnimmt, weil man sich eben, ja, weil man es mehr will.
Herr Brinkhaus, bitte jetzt.
Ja, eine Frage, Thomas Helmer, früher Nationalverteidiger. Was ich mich als Laie dann auch gefragt habe, ist, warum konnte der so lange in den Strafraum reinlaufen, ohne dass ihn irgendjemand gestellt hat und angegriffen hat?
Ja, ich bin Experte, die Frage musst du mir.
ich hätte sie sowieso sofort an dich weitergegeben.
Also bei dem Tor ist es ja ganz einfach. Wir loben Kimmich.
Komm, wir gucken uns nochmal an. Komm,
pass wir auf. Loben Kimmich für dieses Zweikampfverhalten. Ja.
So, komm, da kommt sie nochmal.
So kenne ich ihn. Ja, er will unbedingt diesen Ball haben. Ja, jetzt ist er schon eigentlich weg. Jetzt weiß er aber, ich kann zupacken, sauber.
Ja, ja.
Und jetzt bitte auf Thomas Müller achten. Mhm. Weil der zieht den Innenverteidiger gleich in der Situation raus.
Okay.
Ja, wir sehen dieses freie Feld. Gnabry kommt schon.
Gnabry kriegt den
Ball. Aber jetzt bitte Thomas Müller hier unten. Der Laufweg verwirrt gleich den Innenverteidiger innen.
Ja.
So dass genau das rote Feld aufgeht, Gnabry reinzieht und das Tor macht. Lass mal laufen.
Ja, der andere Innenverteidiger ist ja auch bei seinem Gegenspieler, bei Kimmich.
Genau, und da macht er den Schritt. Da macht er den Schritt, weil er nicht weiß, spielt er jetzt doch zu Thomas Müller? Und das ist die Sekunde, wo Gnabry reinzieht und den Ball ins lange Eck schießt.
Also war unvermeidbar das Tor.
Ja, du hättest das schon unterbinden können, aber für Köln war das unvermeidbar.
Okay.
Ja.
Aber jetzt wissen Sie auch, warum er das macht, ne? Warum er der Experte ist.
Das fand ich jetzt gut, ja.
Ich kann ihm ausnahmsweise mal zustimmen heute.
Ja, du Moderator, Experte.
Genau, und du hilfst in Politik. Musst du
und
auch.
Ich helfe in der Politik.
Ich hab noch eine Szene aus dem Spiel, weil wir gerade von Kimmich und Mentalität sprachen. Kurz vor Schluss, Thomas Müller.
Mhm.
Schau mal hier.
Der ist eigentlich schon weg.
Grätsch hinterher und dann. Aber und jetzt hier die Geste.
So. Ja. Und jetzt reden wir einfach mal nicht von Mentalität und von all den Problemen.
Sondern?
Jetzt reden wir mal von einer richtig geilen Situation, wo einer Spaß hat, Fußball zu spielen. Und sich nicht nur einsetzt, sondern auch eine gewisse Leichtigkeit noch mitbringt. Natürlich auch noch genug Körner in Beinen hat, um das zu machen. Finde ich eine herausragende Situation des Fußballs an diesem Wochenende.
Er hat es nach dem Spiel auch so schön gesagt. Er sagt, ich trainiere die manchmal.
Warte, lass ihn kurz, ruf ab den O-Ton, genau.
Es muss auch mal
Spaß machen. Thomas Müller nach dem Spiel.
Wenn es dann darum geht, einfach auch einen Sieg über die Zeit zu bringen, dann musst du einfach auch mal das Arbeitsschweinchen so ein bisschen rausholen. Und das haben wir ordentlich gemacht, aber wie gesagt, es ist eigentlich nicht unser Anspruch, dass wir hier in Köln die letzten 10 Minuten dann so ein bisschen unruhig noch zittern müssen.
Wer erklärt ich nur sagen, jetzt er hat was auf einem anderen Sender gestern Abend noch was anderes gesagt, nämlich dass
kann
er manchmal
mir gar nicht vorstellen.
Soll vorkommen, dass er manchmal im Training die übt und Spaß daran hat, diese Grätsche den Ball so reinzuholen. Und das ist ihm so gut gelungen in der Situation im Spiel, dass er sich selber abgefeiert hat. Und da hast du völlig recht. Das ist einfach irgendwie Fußball. Das ist toll. Das ist Spielfreude. Das kann sich Bayern dann auch noch erlauben, weil es läuft. Und das ist Thomas Müller in Topform.
Das ist mal, wie unberechenbar der ist. Ich kenne keinen Offensivspieler, der freiwillig im Training grätscht oder Grätschen übt.
Ja, aber er hat das am Ende jetzt gerade auch hier gesagt, so ein bisschen so wie eine Rechtfertigung. Ist nicht unser Anspruch, in den letzten 10 Minuten in Köln so zu spielen. Aber Leute, so wird in dieser Saison häufig Fußball gespielt werden und so wirst du in dieser Saison Meister, egal ob das England oder Spanien oder Deutschland ist.
Ja.
Es wird nur so gehen. Dreckige Siege, Arbeitssiege, das Arbeitsschweinchen rausholen, viel rotieren, auch mal auf Lewandowski verzichten, nächste Woche spielt er dann wieder. So wird es in dieser Saison laufen und wer da die
größte Substanz hat, und die hat natürlich jemand mit einem Kader wie der FC Bayern und zwei, drei andere, der hat eben die besten Chancen in dieser absolut außergewöhnlichen Saison.
Völlig obwohl richtig, das für den Bundesliga-Fan, war das gestern auch, das war schon bitter. Also wir spielen ohne Lewandowski, den schonen wir für genau. Die Champions League.
Der wird geschont.
Dann die Dortmunder spielen übrigens ohne Haaland. Den schonen wir übrigens für die Champions League. Ja. Und die Gladbacher haben, glaube ich, auch ohne Thuram angefangen, weil den schonen wir für die Champions League. Also das ist schon auch eine Gefahr, in Anführungsstrichen. Ich will es jetzt nicht wieder negativ reden. Was ist jetzt wichtig, was ist wertvoll? Und ich glaube auch, dass man der Bundesliga, also man sollte sie mindestens im Kader drin haben. Sie brauchen ihre Pausen. Ich glaube, der könnte auch in der Champions League im nächsten Spiel seine Pause nehmen, der Kollege Lewandowski. Aber das hatte ich gestern schon als Fußballfan. Das war schwierig für mich.
Aber das ist ein Stück weit.
Geh schon wieder zurück.
Wir müssen uns ein bisschen verabschieden von diesem Glanz der Topclubs bei München, der jeden Gegner an die Wand gespielt hat. Aufgrund der extrem hohen Belastung, Verletzungsgefahr. Daran müssen wir uns gewöhnen, dass Borussia Dortmund oder auch Bayern München eben nicht jeden Gegner aus dem Stadion schießen. Solange sie die Siege einfahren, dann muss ich mal sagen, und das hatten wir zu Genüge, wir haben gesagt, wir haben das Spiel gewonnen, Mund abwischen und weiter geht's.
Nach Hause.
Ohne Glanz.
Und wir müssen in dieser Saison den Spielplan berücksichtigen. Wir haben einen Spielplan, wie wir ihn noch nie hatten. Mit englischen Wochen, mit keiner Winterpause, mit alles zusammengepfercht aufgrund der Pandemie.
Das bedeutet natürlich, dass das Produkt DFL ist dann nicht mehr so attraktiv, logischerweise.
Das ist genauso attraktiv, wie es immer war.
Wenn Lewandowski
nämlich, nicht spielt? Dass die Bundesliga nach wie vor der Wettbewerb ist, der die Butter ist, der das Wesentliche ist. Da qualifiziert man sich für die Champions League. Und wir werden auch feststellen, ich will ja kein Prophet sein, wenn jetzt in der Champions League irgendwann mal Entscheidungen oder wir vor Entscheidungen stehen, dann werden wir möglicherweise es umgekehrt erleben. Keine Ahnung. Aber Fakt ist auf jeden Fall, ich habe hohes Maß an Verständnis und das hat überhaupt nichts mit der Attraktivität einer Liga zu tun, dass jetzt in diesem armen Terminkalender die Spitzenspieler die notwendigen Pausen bekommen.
Aber hätte er die Pause nicht in Moskau bekommen können, zum Beispiel?
Trainer entscheidet, wie immer.
Es ist ja nur eine subjektive Wahrnehmung. Ich sage ja nur, als Fußballfan sitzt du da, du freust dich auf die Konferenz, du freust dich auf Dortmund, du freust dich auf Bayern,
genau.
Du bereitest dich mental schon auf die nächste Woche vor.
Aber bitte.
Ja, das war eine schöne Konferenz. Ja. Auch da müssen wir die Medien im Prinzip, die müssen sich mal kritisch beäugen, weil die ersten 30 Minuten haben die Kommentatoren gestern in der Konferenz nur von zäh gesprochen. Also da war ich irgendwann auch zu Hause an der Fernbedienung und habe überlegt, soll ich das überhaupt? Also auch ein Kommentator sollte nicht persönlich beleidigt sein, falls der Ball mal nicht so fluppig ins Tor läuft.
Ja. Das kannst du ja auch nicht besser machen, als es ist.
Ja, muss man auch sagen. Das musst du auch nicht machen, aber du musst nicht persönlich beleidigt sein, wenn es dann nicht klappt. Das stimmt, also das schon. Aber es war nur gestern, mir ist es nur aufgefallen, weil ich habe mich genau auf diese Konferenz richtig gefreut. Und dann sind meine zwei Topstars in Anführungsstrichen sind einfach nicht dabei. Und abends vom Topspiel in Gladbach leistet sich Gladbach auch noch, Thuram draußen zu lassen. Das ist einfach eine, ich will das nicht werten, ich verstehe das mit der Pause, die muss genommen werden. Es war einfach schade gestern. Wollen wir es doch einfach unter dem Punkt schade abhaken.
Als Fußballfan hättest du dich gefreut. Aber das ist ja auch
die Möglichkeit, vielleicht für den einen oder anderen da mal reinzurutschen, der eben nicht die extreme Belastung hat.
Vor allen Dingen ist es auch eine Möglichkeit von Trainern mal zu zeigen, was sie wirklich drauf haben, ob sie nämlich etwas trainieren können, etwas lernen und entwickeln können, lehren und entwickeln können, mit 14, 15, 16, 17, 18 Spielern, wo das System funktioniert, auch wenn mal zwei, drei fehlen. Und das brauchst du in dieser Saison. Und wenn wir mal das auf das große Bild schauen, ich gucke jetzt nicht nur nach Bayern und nach Dortmund, dass die schon wieder vorne stehen und Leipzig noch mitmischt und Gladbach. Wir haben noch ein paar Spiele an diesem Spieltag. Wenn Wolfsburg gewinnt, Hoffenheim gewinnt und Leverkusen gewinnt, stehen alle die Mannschaften vorne, die in der vergangenen Saison sich für Europa qualifiziert haben.
Aber auch in der richtigen Reihenfolge.
Das heißt, hier ist Substanz. Ja, hier ist Substanz da, aber... Das kann sich auch gerade wieder ändern und durcheinander würfeln, weil eben die Belastung, Spielplan und so weiter enorm hoch ist. Und ich wiederhole mich hier leider gerne. Es wird von Verletzungen her und von der Belastung her noch manche böse Überraschung geben, möglicherweise auch bei diesen Top-Vereinen.
Okay, im März oder April werden wir genau das Problem haben.
Dann lasst uns noch mal, die Dortmunder hatten es auch nicht so einfach. Waren klar überlegen in Bielefeld. Und da musste der Abwehrchef ran. Stefan, solche Tore hast du, glaube ich, früher auch immer gemacht, ne? Nach Standardsituation?
Das erste,
wo ich angeschossen wurde. Ja, genau.
Ja, da musst du aber auch stehen, ne?
Ja, du musst richtig stehen, ne?
Ja, den muss er natürlich schon alleine reinmachen, logischerweise. Aber ja, Hummels läuft da durch, wird dann angeschossen. Das war natürlich der Dosenöffner für dieses Spiel, ne? Das stand ja so auf wackeligen Beinen. Und danach war Dortmund befreit und hat dann auch alles im Griff gehabt. Aber man sieht, wie wichtig Mats Hummels denn doch ist. Bei Standards sowieso, das wissen wir.
Dritter Frühling, oder wie bezeichnen wir das, Julian?
Nein, aufgrund der Nationalmannschaft, wo er nicht mehr spielt, der hohen Belastung, die fällt ja weg, bringt er genau deswegen diese Leistung.
Und trotzdem, oder gerade deswegen, wird die Diskussion nochmal Fahrt aufnehmen, ob er nicht zurückkommen sollte, weil in der Abwehr, zumindest sehe ich so, haben wir in der Nationalmannschaft, hätten wir sehr viel Bedarf, so einen Spieler zu haben.
Ja, aber wenn er vernünftig ist, kehrt er nicht mehr zurück, weil dann kann er, das würde mich für mich im Umkehrschluss heißen, dass er 3-4 Jahre noch genau auf diesem Niveau spielen kann.
Du hast immer gesagt, die Besten sollen immer spielen in der Nationalmannschaft. Ne? Er ist der beste Zweikämpfer, 71%.
Nee, die Besten dürfen ja nicht spielen.
Achso, so rum hast du es gesagt, ja.
Anders. Nein, so rum habe ich es nicht gesagt. Also Boateng, Müller und Hummel sind nicht dabei. Das sind für mich mit die Besten, die eigentlich spielen müssen, aber der DFB hat sich dagegen entschieden, das habe ich nicht gesagt, sondern das ist eine Maßnahme.
Die man natürlich korrigieren könnte, 2 Jahre später. Ne?
Wenn die Jungs, die ich gerade genannt habe, schlau sind, machen sie es nicht.
Du meinst, du gehst aus Spielersicht, bist du jetzt?
Aus Spielersicht, absolut. Also Müller, ein Hummels oder auch ein Boateng spielen seit 1 oder 1,5 Jahren eben auf diesem Niveau, weil sie eben nicht mehr diese Belastung der Nationalmannschaft haben, nicht nur physisch, sondern auch mental. Ganz einfach.
Aber
so ist das für dich verständlich?
Nee. Ich habe immer gerne Nationalmannschaft gespielt. Ich werde immer hingefahren,
ja, blind, auch zu jedem Turnier. Schau und ich eben weniger. Ich eben weniger.
Das hatte aber auch teilweise andere Gründe. Kann das sein?
Nein, sie wollten mich ja zurückhaben. Aber dann habe ich gesagt, nein, ich konzentriere mich auf den FC Bayern, hohe Belastung und das muss man auch verstehen.
Aber wir wollen jetzt nicht die 2 Tore in Bielefeld dafür nehmen, dass Mats Hummels unbedingt wieder zurück in die Nationalmannschaft muss.
Nicht also die 2 Tore, aber die gesamte Entwicklung.
In der Bundesliga spielt er hinten zurzeit eine überragende Saison, bin ich total dabei. Ja. International ist er übrigens eine Gefahr für 2 Tore. Ja, also das müssen wir auch fairerweise sagen, da haben wir heute keine Zeit für. Aber die Szenen kannst du auch zeigen, dass Mats Hummels aufgrund der Geschwindigkeit oder auch nicht Geschwindigkeit, ehrlich gesagt, international auch seine Schwächen hat. Gestern herausragend gespielt und in der Liga, da sorgt er mit dem System rund um Favre für eine Stabilität. Und du musst Bielefeld, die standen gestern einfach, das natürlich war es verdammt langweilig, wie die da gestern gestanden haben, aber die standen.
Kompakt nennt man das.
Ja, nennt's kompakt, die waren einfach schlau, die waren gut eingestellt. Und die standen da und die musst du erstmal knacken. Und da reden wir vielleicht auch noch drüber, der Favre hat es ja richtig gemacht. Der hat geduldig gespielt, der hat im Prinzip versucht, wann können wir das Tor schießen? Wir werden das Tor schießen, dass so 2 Tore geschossen werden. Ich glaube, das hat er nicht eingeplant. Aber das machen die gut. Mats Hummels spielt in der Bundesliga auf nationalem Niveau eine herausragende Saison. So, aber es wird Gründe geben, warum der Internationale in der Nationalmannschaft keine Rolle spielt.
Aber was Stefan sagt, ist ja total interessant. Also diese Formstärke von Müller, Hummels, Boateng, weil die Länderspiele nicht da sind. Vom Kopf mehr. Ja, so. Was macht Löw jetzt, wenn du die Saison laufen lässt, die, sage ich mal, eher unwichtigen Länderspiele weglässt und ihn zur EM nominierst? Wäre ja vielleicht eine Option. Also quasi kurz vor der EM, dass er noch dieses halbe Jahr hat, wo er weniger Belastung hat. Könnte ja noch.
Also ich habe noch keine Aussage gehört, weder von Hummels noch von Boateng noch von Müller, dass die gesagt haben, ich würde gerne zurückkommen.
Aber auch kein
klares Nein. Ich glaube, das ist alles entscheidend.
Aber auch keiner hat gesagt, ich spiele nie wieder für Deutschland.
Wir hatten Oliver Bierhoff hier, falls du dich daran erinnern kannst. Da habe ich ihn konfrontiert mit dieser Frage. Was ist mit dem Thomas Müller? Was ist mit dem Boateng? Und da hat er gesagt, es wird kein Zurück mehr geben. Aufgrund der Hierarchie, die wir gerade neu bilden.
Fußball ist schnelllebig.
Wir müssen leider mal ganz kurz Pipi machen. Was müssen wir Pipi machen? Nein, über Schalke reden. Deswegen bist du ja auch hier, ne? Auf jeden Fall. Und das schönste Tor des Tages haben wir auch noch für Sie. Nach uns wie immer Bundesliga pur Lunchtime mit Jochen Stutzki. Und da ist nochmal das Tor. Wunderbar. Also, Stefan Effenberg konnte das fast genauso gut. Kann ich Ihnen gleich nur ans Herz legen. Schauen Sie auf jeden Fall nochmal rein. Hi von Adel und Bent. Live aus dem Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24 Doppelpass. Und Ruth hat noch die Szene der Woche für uns.
Ja, wir haben ja gesagt, wir dürfen nicht so viel Glanz erwarten. Aber ein bisschen Akrobatik, ein bisschen was fürs Auge war dann doch dabei. Und da zeigen wir Ihnen den Treffer von Ruben Vargas für die Augsburger. Das hat er nämlich mit diesem
Fallrückzieher, aber man fragt sich, ganz getroffen hat er ihn auch nicht. Trotzdem war drin, aufgetitscht, war auf alle Fälle schön zu sehen. Also sein Tor 1:0 in der 40. Minute für die Augsburger. Jetzt haben wir mal zum Vergleich auch noch einen Versuch von Stefan Effenberg rausgekramt. Der hat nämlich auch mal ein paar Mal versucht, wie das so geht mit den Fallrückziehern. So, ja, das geht wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser. Stefan, kannst du gleich selber was dazu sagen? Hast du dann auch mal ein Fallrückzieher-Tor auch erzielt oder blieb es hier beim Versuch? Also gegen Bremen sehen wir, war das damals Gladbach gegen Bremen. Jetzt übergebe ich doch dann direkt mal an Effe, dann kann er selbst kommentieren.
Ich übergebe mich auch gleich.
Also Stefan, die Haltungsnoten fand ich jetzt gar nicht so schlecht, oder?
Die Drehung hinten raus war gut, ja.
Es sah aber nach Schmerzen aus, oder?
Es waren Schmerzen. Und ich wusste danach, dass das auf jeden Fall nicht so mein Spiel ist. Eieiei.
Ach, wunderbar, ne? Guck mal.
Ja, aber danach.
Das sind wir wieder, wie schön ist es, der Zuschauer
leider. Aber danach habe ich
noch einen gemacht.
Ja? Nö.
Kannst ja alles behaupten, ne? Das wissen wir. So, also wir haben das Tor des Spieltages bisher gesehen. Augsburg, prima Start hingelegt. Mainz zum 6. Mal in Folge mit einer Niederlage und. Nächsten Wochenende das Krisenduell, ne? Mainz gegen Schalke. Was ist los auf Schalke?
Ich schaue es mir im Fernseher an.
Hm? Und was ist los bei euch? Bei euch sage ich noch, guck mal.
Das ist ja, ja. Was, es ist natürlich schon so, dass das derzeit eine schwierige Situation ist. Aber ich bin wirklich überzeugt davon, dass der Jochen Schneider zusammen mit dem Trainer das auch wieder in den Griff kriegen.
Hm. Okay, dann schauen wir nochmal. Auf dem Platz gibt es nicht so viel Aufregung im Moment bei Schalke, aber es gab ein TikTok-Video, das ziehen wir uns jetzt auch noch mal zu Gemüte. Und wie gesagt, da gab es viel Ärger.
Oh je, was ist los? Geht's dir nicht gut? Tut dir was weh? Soll ich singen? Das hilft mir immer. La, 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 la. Bitte hör auf zu weinen.
Herr Peters. Also wir wollen nicht mit. Sie hatten eine gute Zeit, 26 Jahre, aber Sie dürfen mir zumindest die Frage beantworten.
Ich?
Das sind doch Schmerzen für Sie, oder? Was da der Verein vor allen Dingen selber produziert.
Also ich bin dafür zu alt. Das ist mein Vorteil, dass ich.
Wofür bist du zu alt?
Für das Video.
Für TikTok?
Für TikTok.
Ja, weiter?
Ja. Ansonsten, es ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Da kann sich jeder sein eigenes Bild machen.
Also aber sehr unglücklich, sagen wir es mal so. Ne?
Unglücklich auf jeden Fall in der Situation. Aber ich finde, auch jetzt von der Situation auf Schalke, so hoch darf man es auch nicht hängen. TikTok ist ein sehr verspieltes Medium, vielleicht für die, die es nicht kennen. Und in der Situation jetzt, das zu machen, quasi, man kann darüber streiten. Aber ein Skandal ist es jetzt auch nicht, oder? Oh. Ganz ehrlich, also da hat Schalke, glaube ich, ein paar andere Sorgen.
Also als Facebook auf die Welt kam und besser Twitter loslegte, da wurde auch viel falsch gemacht. Jeder hat sich gewundert, was ist das für ein Bullshit? Und zu Recht gewundert. Und jetzt gibt's eine neue Stilform, ein neues Medium, TikTok, für eine Altersgruppe, der wir weit entwachsen sind. Und auch da muss man lernen. Und ich glaube, wir haben alle mehr zu tun und auch der FC Schalke hat mehr zu tun, als sich darüber jetzt über Gebühr aufzuregen.
Gut. Schönes Schlusswort an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich. Herr Brinkhaus, falls es im Bundestag mal langweilig sein sollte, ich habe doch schon mal den einen oder anderen einschlafen sehen, habe ich ein Buch für Sie, ne? Falls Ihnen das dann...
Super, danke. Ja?
Vielen Dank für den Besuch, alles Gute.
Danke. Geben Sie doch Frau Merkel.
Geh mal weiter, alles bitte. Jörg.
Nur noch arbeiten.
Dankeschön. Für die Kanzlerin noch eins mitgeben? Ja, du hast ja eh schon, Effe hat auch schon.
Danke.
Zack. Peter, also das war's. Nächste Woche dann der Knaller. Bayern gegen Borussia Dortmund. Wir freuen uns schon drauf. Fan-Talk am Dienstag und am Mittwoch. Auch nicht vergessen, Champions League. Ne? Das sind ja tolle Spiele dabei. Also das war's für heute. Schönen Sonntag. Jetzt geht's weiter mit Pur Landstein, mit Jochen Schutzki und Peter Neururer. Viel Spaß dabei und Prost. Nicht vergessen.
Prost.
Oh ja.